Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die Saison ist inzwischen 2 Wochen vorbei und nach etwas Durchschnaufen servieren wir euch in dieser Woche noch den Flugshow-Rückblick auf den zurückliegenden ereignisreichen Winter. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, zusammen mit Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hallo, Luis. Hallo an alle.
Und natürlich auch hallo an unsere Expertin Ulrike Gressler, die heute auch mit dabei ist. Hallo, liebe Uli.
Hallo zusammen.
Ja, ich habe mir gedacht, wie sollte man besser einsteigen in diesen Saisonrückblick als mit der Sandro Pertile-Skala. Deswegen lasse ich euch nochmal ein paar Zahlen hin und her würfeln auf der Skala von 1 bis 10. Wie hat euch denn diese letzte Saison gefallen? Tobi, fang doch gern mal an.
Boah, also das jetzt klar zu bewerten, fällt mir so schwer wie noch nie. Also sportlich gebe ich ihr eine 7, weil ich sie gut fand, hochwertig, viele krass gute Ausschläge nach oben, die wir gesehen haben, über die wir jetzt gleich natürlich en Detail in unseren Awards sprechen. Ja, aber diese ganze Thematik rund um die Weltmeisterschaft, wenn ich die mit einfließen lasse, dann gibt's eine 3, weil es dem Sport, glaube ich, nicht gut getan hat, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten.
Uli, wie fällt deine Bewertung aus?
Ja, da bin ich eigentlich wirklich voll beim Tobi, auch so gesehen eine 7. Ich finde, das Finale hat nochmal viel rausgerissen, in meinen Augen. Da waren schon nochmal ein paar Highlights dabei. Zwischendurch war es vielleicht sogar ein bisschen, nicht langweilig, würde ich nicht sagen, aber ein bisschen zäh. Und wie der Tobi auch gesagt hat, was halt dann jetzt drumherum passiert ist. Ja, bin ich auch gespannt jetzt gerade einen Blick auf die kommende Saison, wie sie jetzt den Skisprung so ein bisschen wieder retten möchten.
Das bin ich auch. Ich kann mich euch im Großen und Ganzen auch nur anschließen. Also das mit, dass es zwischendurch ein bisschen eintönig wurde, das sehe ich komplett genauso. Es zeigt sich auch daran, dass wir im Saisonverlauf im Weltcup nur 16 unterschiedliche Siegerinnen und Sieger haben. Das ist eine ziemlich geringe Zahl, wenn man sich mal anschaut, wie viele Wettkämpfe wir eigentlich hatten. Also so gesehen war das Allermeiste ziemlich vorhersehbar. Ich denke mal, das wird sich dann auch bei unseren Awards niederschlagen. Und den Abzug, den krassen Abzug in der B-Note, den würde ich ehrlicherweise auch geben. So gesehen sind wir uns da ziemlich einig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es euch da draußen auch so geht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ja, wie der Tobi schon gesagt hat, wir vergeben in dieser Folge traditionell unsere Flugshow Awards. 5 verschiedene Kategorien gibt es. Die einen möchte man sehr gerne gewinnen, die anderen eher nicht so. Aber wir fangen mit etwas Positivem an, würde ich sagen. Und zwar mit der Überraschung der Saison. Und das bezieht sich nicht auf die ganze Saison, sondern auf ein einzelnes Ereignis oder einen einzelnen Moment. Und wir haben uns ein bisschen darauf verständigt. Der Tobi kümmert sich hauptsächlich um die Saison der Frauen, ich um die Saison der Tobi kümmert sich um die Saison der Männer, ich um die Saison der Frauen, und Uli schaut, dass wir alles soweit abgedeckt haben. Deswegen würde ich sagen, Tobi, mach doch gerne den Anfang. Was war denn für dich in der Saison der Männer die größte Überraschung?
Dass Domen Preots Weltmeister wird von der Großschanze. Das hatte ich nicht auf dem Zettel. Also gefühlt lief ja diese Karriere von Domen Preots eigentlich aus. Es haben sehr viele Leute gesagt, sein Sprungstil passt nicht mehr zur modernen Zeit. Das klappt nur noch punktuell im Skifliegen. Und auch die Saison startet so, dass Domen Preots ja überhaupt keine Rolle spielt. Also, der Name Dominik Preotz kommt auf die Liste. Natürlich passend mit dem Skifliegen in Oberstdorf. Da war die Saison aber schon relativ weit fortgeschritten. Und dann hat man halt gedacht, gut, okay, Skiflugzeit, Dominik Preotz Zeit. Er ist eigentlich kein, wir haben ihn hier, glaube ich, mal nicht als Skispringer bezeichnet, sondern als Skiflieger.
Ja,
Also, dass
ja.
das eigentlich sein Sport ist, den er ausübt. Ja, er hat uns echt allen eines Besseren belehrt. Und ihn als Weltmeister, das hatte ich nicht auf der Liste. Also hat mich sehr überrascht, aber zeigt, dass er immer an sich geglaubt hat, dass er sich treu geblieben ist und dass er irgendwann jetzt diese Abstimmung so für sich gefunden und entdeckt hat, dass auch solche Erfolge dann möglich sind. Und die WM war natürlich für ihn eine einzige Erfolgsgeschichte. Also er holt zwei Titel, er holt eine Silbermedaille noch im Mixed. Und dieser Einzeltitel aber auf einer normalen Skisprungschanze, das hat mich sehr überrascht. Und dann natürlich setzt er das i-Tüpfelchen drauf mit dem Weltrekord, den er noch springt, den er fliegt in Planitzer, macht er die ganze Nummer rund. Deswegen als wirklich einzelnes Ereignis, vielleicht als Gesamtüberraschung, dass Dominik Preotz nochmal so eine tragende Rolle spielt in diesem Feld über einen längeren Zeitraum, nicht nur an einem Skiflugwochenende, das als Gesamtüberraschung, aber wenn wir es auf einen Tag im Endeffekt platzieren wollen, ist es für mich sein Weltmeistertitel im Einzel.
Hätte ich genauso unterschrieben, wenn ich auch eine Überraschung in der Saison der Männer hätte einreichen müssen. Skiflug-Weltcupsieger ist er ja auch noch geworden. Also die kleine Kristallkugel hat er sich auch noch geholt. Das ist sicherlich nicht ganz so überraschend, vor allem nachdem, wie er jetzt in den letzten Wochen unterwegs gewesen ist. Von daher passt das. Und wenn du, liebe Uli, nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich weitermachen mit der Überraschung bei den Frauen.
Ja, war für mich auch bei den Männern die Überraschung schlechthin. Und er hat es dann auch nach der WM ja noch gezeigt bei der Raw Air. Die hat er ja auch fast noch gewonnen, wenn ihm nicht dieser kleine Fauxpas passiert wäre. Und die Raw Air hat sich ja nun nicht nur auf der Skiflugschanze entschieden, sondern schon auf kleineren Schanzen davor. Und ja, ich glaube, mit Dom Prioz vielleicht bei einer absoluten Windlotterie springen, dass er mal Weltmeister wird. Aber so souverän und vor allem er ist ja noch als Führender auch bei der Weltmeisterschaft dann nach dem ersten Durchgang vom Balken gestartet. Also dem Druck dann standzuhalten, ja. Chapeau.
Shampoo, absolut. Kann ich mich euch nur anschließen. Und ja, bei der Überraschung der Frauen musste ich ehrlicherweise ein bisschen länger knobeln, einfach weil es auch damit zu tun hatte, dass die Saison ja im weitesten Sinne relativ eintönig verlaufen ist, was jetzt so die Podestplatzierung angeht. Und auch bei der WM gab es ja keine Überraschung jetzt in dem Sinne. Deswegen habe ich mich unter dem Strich entschieden für den Weltcupsieg von Alexandria Lutet in Sapporo. Einfach aus dem Grund, dass die im Vorfeld und auch danach jetzt nicht so wahnsinnig oft in den Podestregionen unterwegs war, also jetzt auch Plätze 4, 5, 6. Und dieser Sieg kam für mich wirklich wie aus dem Nichts, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Noch dazu, ähnlich jetzt wie bei Domen Preotz in bei der Weltmeisterschaft war es ja nicht so, dass das jetzt ein Springen war, was irgendwie eine Windlotterie war oder so, sondern sie war an diesem einen Tag sehr, sehr gut. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Vorsaison immer mal wieder gedacht haben, weil sie auch da noch deutlich konstanter waren als jetzt in der vergangenen Saison, ach, jetzt ist sie mal für einen Sieg fällig. Und dann hat es beim Saisonfinale wieder nicht geklappt, in Planitza seinerzeit noch. Jetzt hat sie es aber quasi umgedreht. Sie war selten eine ernsthafte Podestkandidatin und bis zu diesem Sieg überhaupt nicht. Aber an diesem einen Tag hat sie es dann wirklich hinbekommen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, das ist so der eine Sieg, der jetzt wirklich herausragt bei der Saison. Weil wenn wir uns anschauen, Eva Pinkelnick ist immer mal wieder auch aufs Podest gesprungen. Jacqueline Seifritzberger, die Frau, die Uli ja nur zu gerne über den grünen Klee lobt, auch immer mal wieder. Und die hat auch ein Springen gewonnen. Deswegen fand ich das jetzt nicht so überraschend wie der Weltcupsieg von Alexandria Lutet in Sapporo am 18. Januar 2025 war das.
Ja, du hast das ja echt schön erklärt. Da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, wo du mir die Kategorie vorgestellt hast, wer jetzt Überraschung bei den Frauen ist. Wenn man es jetzt, sage ich mal, vor der WM jetzt nicht gewusst hätte, wie die WM überhaupt startet, hätte ich auch noch fast gesagt, dass die Norwegerinnen Gold gewinnen. im Teamspringen, weil das war ja auch nicht abzusehen nach dem Verletzungsmiserie, was sie hatten. Das war dann für mich so insgesamt auch sehr überraschend, dass sie dann doch so im Gold springen.
Stimmt, gute Ergänzung. Ich glaube, wir haben sie wahrscheinlich auch im Podcast schon zumindest aus der klaren Favoritenrolle da irgendwie rausgeredet, spätestens mit dem Ausfall von Thiamin Jan Björsvetter dann kurz vor der WM. Das war ja auch extrem bitter. Aber dass sie die Medaille dann am Ende doch geholt haben, ja, kann man definitiv auch in diesem Reigen nennen. Dann machen wir nun einen kleinen Sprung rüber und kommen zum Aufsteiger, zur Aufsteigerin der Saison. Und das be bezieht sich explizit auf den gesamten Winter und nicht nur auf ein Einzelereignis, weil wir hatten es ja öfter mal schon gesagt, ja gut, jetzt an einem einzelnen Tag mal herauszustechen, das ist vielleicht nicht ganz so schwierig wie jetzt auf den gesamten Winter gesehen. Ich hatte mir im Vorfeld direkt einen Namen bei den Männern aufgeschrieben. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, lieber Tobi, wen du denn da auszeichnen möchtest in dieser Kategorie.
Ja, ich finde also wir haben ja auch noch die Adler-Kategorie. Ich habe mich da so ein bisschen, musste so ein bisschen überlegen, wen packe ich denn wo rein, wie platziere ich es. Aber die Entscheidung ist dann relativ einfach. Ist dann noch kurz mir überlegen, was wir auch mit der Adler-Kategorie im Endeffekt ja ausdrücken wollen. Das sind ja dann eher die so in der zweiten Reihe für die Schlagzeilen sorgen. Deswegen habe ich die Verteilung jetzt so gewählt. Und ja, sorry, wer zwar riesiges Potenzial hat, aber ohne Weltcupsieg in die Saison geht. In Wisla im Dezember, am 7. Dezember, zum ersten Mal einen Einzelweltcup gewinnt. Und dann die Vierschanzentournee gewinnt. Und dann den Gesamtweltcup gewinnt. Hat einen kometenhaften Aufstieg in dieser Saison hingelegt und ist für mich der Gewinner in dieser Kategorie. Also Daniel Čofenik, ja. Kann man eine Saison, so kann man es im Endeffekt auch gestalten, ja, weil dass du die Tournee gewinnst und im Endeffekt nur in Anführungsstrichen diese zwei Weltcupsiege aus Wisla und Engelberg mitbringst in dieses Paket. Wir wissen, bei der Tournee ist immer viel möglich, aber die Tournee ist normal der Ort, wo sich die Arrivierten, die schon viel gewonnen haben, die wissen, die Erfahrung auch mitbringen, diesem Druck auch immer standhalten zu können. Ich muss auf allerhöchstem Niveau immer konstant abliefern. Das ist normal die Tournee. Und deswegen, also dieser Aufstieg, ja, den habe ich so nicht kommen sehen. Ich habe Daniel Čofenik schon auf der Liste gehabt für einen Vierschanzentourneesieg. Nicht in diesem Winter, aber perspektivisch, wenn man jetzt an die nächsten. Ich hätte gesagt, so einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren halte ich es für gut möglich. Aber er war die letzten Jahre einfach, seit er in den Weltcup kam, hat das sein Potenzial immer wieder angedeutet. Dann hat man aber immer wieder gesagt, irgendwie, er kriegt es nicht konstant über einen Zeitraum hin. Und die allergrößte Auszeichnung für Sportler ist ja, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und dass er diese Treppe, also er beginnt mit diesem Weltcupsieg, Podestplätze, okay, die waren da. Dann geht es zu den Weltcupsiegen, dann gewinnt er die Vierschanzentournee und dann gewinnt er den Gesamtweltcup. Das ist für mich ein kometenhafter Aufstieg und deswegen, ja, kommt der nächste Titel mit dazu. Er braucht ihn zwar nicht, er hat genug ge gewonnen in der Saison, aber ja, den Aufstieg hatte ich so im Endeffekt nicht auf dem Zettel. Hat den auch keiner in den Top 3 getippt, oder? Ich kann mich jetzt
Nein,
natürlich nicht mehr
nein,
erinnern.
nein.
Ja, und das spricht ja dann im Endeffekt voll auch dafür, dass das ein Riesenaufstieg ist, wenn keiner von uns ihn in den Top 3 der Gesamtwertung tippt und er die Tournee gewinnt und den Gesamtweltcup gewinnt.
Ja, also zum Tippspiel kommen wir später noch. Da haben wir nicht besonders gut abgeschnitten. Also da hätten wir keinen Award mitgewonnen. Das kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Aber er hat es ja selber auch schön in Willingen gesagt. Da ist er das erste Mal darauf angesprochen worden und ich war ja passenderweise vor Ort, dass dieser Gesamtweltcup natürlich die größte Auszeichnung aus seiner Sicht ist, die es zu gewinnen gibt. Und der hat es ja, als es dann geschafft war, auch nochmal schön dargelegt. Und Uli, wir hatten ja bei der Rückblicksfolge auf Planitza ja auch nochmal drüber gesprochen, wie er das jetzt eigentlich eingetütet hat. Also da hat jetzt schon einer einen dicken Eintrag in die Skisprung-Geschichtsbücher hingelegt.
Ja, auf jeden Fall. Und er hatte auch lange Zeit einen Konkurrenten immer hinter sich, und zwar mit Jan Höll. Und aber ich muss trotzdem sagen, ich hätte fast noch den Maximilian Ordner erwähnt. Oder das war für mich eigentlich der Aufsteiger, wenn man sieht, weil der Schofenig, außer also letztes Jahr davor hat er auch schon eine Saison gehabt. Und man hat immer gesagt, der kommt mal. Er hat ja eigentlich schon letztes Jahr das vor, was er dann dieses Jahr, sage ich mal, vollbracht hat. Da hat er ziemlich lautstark schon gesagt, dass er Nummer 1 werden möchte in Österreich. Das ging dann ein bisschen nach hinten los letztes Jahr. Aber was der Maximilian Ordner geschafft hat, erstmal überhaupt in die Situation zu kommen, in das Weltcup-Team zu rutschen, weil sich eben einer verletzt hat. Und dann gleich sich so festzubeißen, auch die Medaillen im Teamspringen mitzunehmen, bei der starken Mannschaft und wirklich da nicht mehr locker lässt und die ganze Weltcup-Saison durchzieht. Ich glaube, das hätten die wenigsten gedacht. Und jetzt wäre er fast noch Top 10 im Gesamtweltcup geworden, wenn, sage ich mal, der Dom Preuß nicht auf einmal noch so ein Saisonfinale hingelegt hätte. Ich glaube, das haben die wenigsten Newcomer geschafft, wirklich Top 10-Ergebnis im Gesamtweltcup gleich einzufahren. Also das, glaube ich, hat auch kein Stefan Kraft damals in seiner ersten Saison geschafft. Also sind, glaube ich, ganz, ganz wenige und auch mit Podestplätzen widerlegt. Es war auch gar nicht an ihn zu rütteln, nicht mal bei einer WM. Er ist einfach für seine Verhältnisse wie ein Uhrwerk gesprungen, so oft konstant, Top 6, Top 8. Deswegen ist das eigentlich fast für mich persönlich der Aufsteiger bei den Männern.
Ich hatte ihn auch auf dem, im Hinterkopf, habe mich dann aber einfach im Endeffekt für das Level nochmal ein Level drüber entschieden. Aber ja, sehe ich genauso. Also es ist ein Name, den ich definitiv auch in meinem Auswahlprozess hatte.
Geht mir absolut genauso. Also, was ich krass finde, er ist ja quasi vom Ersatzmann in die Startformation gesprungen, so gesehen, und er ist da halt auch geblieben, und es hat auch nie nur eine Diskussion gegeben, weil er sofort mit Leistungen überzeugt hat. Ich kann mich erinnern, als der Name dann gefallen ist, dachte also, ja, gut, dann gäbe es vielleicht doch zwei, drei andere, die man ihm sogar hätte vorziehen können. Aber Andreas Witthölzl hat offensichtlich genau gewusst, in was für einer Form der Bursche ist und was er an ihm hat. Und er hat die ganze Saison so durchgezogen. Und wie gesagt, was Uli schon hervorgehoben hatte mit den Podestplatzierungen, ja, gleich in Lillehammer schon. Und dann hat das in Willingen auch nochmal gepackt. Und das WM-Silber in dieser starken Mannschaft, das ist wirklich schon sehr bemerkenswert. Deswegen wäre das auch mein Name gewesen. Und bei den Frauen.
Sorry, war das nicht sogar so, dass wenn sich Daniel Huber eigentlich nicht verletzt hätte?
Hätten wir die Diskussion nie gehabt, ja.
Naja, weil da hätte Ordner im Endeffekt den Platz nicht bekommen und so rutscht er rein, genau.
Genau, ja.
Ja.
Und also es ist natürlich pure Spekulation, aber auch ein Daniel Huber hätte ja erstmal eine bessere Saison springen müssen als jetzt ein Maximilian Ordner.
Aber wie es dann so ist, dann springt man am COC, dann läuft das Wochenende vielleicht auch nicht gleich so rum bei Maximilian Ordner, das ist vielleicht nur dritter Österreicher, weil da waren sie auch bockstark, die Mannschaft. Also es ist wirklich manchmal so dieses Fünkchen und Österreich ist ja irgendwie bekannt, wenn man weiß, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, der Dieter, wie der reingerutscht ist überhaupt und dann Vierschanzentournee-Sieger wird. Irgendwie haben die Österreicher da ein Händchen für.
Ja, sie haben ja auch natürlich eine unglaubliche Masse an Springern, die sie da hervorbringen. Also wenn man sich das mal anschaut im FIS Cup, das ist zwar nur die dritte Liga, aber da belegen sie halt trotzdem die ersten 10 Plätze der Gesamtwertung. Das ist halt schon irre. Also da weiß man, was die an Potenzial haben, was es aber qua Quotenplätze gar nicht in den Weltcup schaffen kann. Und ja, also da das Auswahlverfahren zu machen, ja, stelle ich mir nicht so einfach vor. Dann komme ich zu der Aufsteigerin, die ich bei den Frauen auserwählt habe, und die bewegt sich im Gesamtweltcup in ähnlichen Sphären und hätte sogar noch besser abgeschnitten, wenn sie nicht sehr dosiert hätte springen müssen, weil das Knie an der einen oder anderen Stelle nicht mitgemacht hat. Umso größer hervorzuheben finde ich ihre Leistung, denn sie ist 14. im Gesamtweltcup geworden, und das mit sehr, sehr wenigen Sprüngen im Vorfeld und auch während der Saison. Sie hat auch kein Nervenflattern gezeigt, als sie dann plötzlich in Super- und Mixteamspringen aufgestellt wurde. Hat auch noch im Einzel ihren ersten Podestplatz geholt, und deswegen ist meine Aufsteigerin der Saison definitiv Agnes Reisch. Das war jetzt eine Springerin, über die wir im Vorfeld dieser Saison nicht so wahnsinnig viel gesprochen haben, eben weil sie auch eine Verletzungshistorie hatte, das aber sehr gut in den Griff bekommen hat und einfach wirklich eine enorm starke Saison gesprungen ist. Dann dazu natürlich noch die Bronzemedaille im Team bei der Weltmeisterschaft, ihre allererste Weltmeisterschaft oder ihr erstes Großereignis überhaupt, das auch nochmal hervorzuheben. Sie ist auch beim Skifliegen am Start gewesen, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, sich dafür zu qualifizieren. Und ich hoffe sehr, dass ihr Körper weiterhin mitspielt und sie vielleicht sogar mal eine richtig standardmäßige Sommervorbereitungen absolvieren kann. Denn wenn das mal der Fall ist und sie ihre Basis noch weiter anheben kann, dann ist das eine Springerin, mit der wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Freude haben werden. Und deswegen war das jetzt für mich so der Name, der in dieser Saison auf dem Tablett lag, weil wenn man sich die anderen Namen anschaut, die da vorne so mitspringen, an die haben wir uns jetzt in den letzten Jahren schon gewöhnen können und dürfen. Und deswegen, ja, habe ich mich dann schlussendlich für sie entschieden.
Ich bin ehrlich, also bei den Frauen hätte ich mich echt schwerer getan und an Agnes Reich hatte ich auch gar nicht so gedacht, weil sie, glaube ich, so wenig aufgetaucht ist. Und nach der WM war sie ja dann eigentlich auch gleich wieder weg. Also, dass man sie wirklich in Erinnerung sich ruft, aber da gebe ich dir vollkommen recht, mit den paar Springen so eine Punktzahl zu erzielen. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Und ich glaube, auch nach Agnes Reich, so richtig hat gar keiner mehr mitgerechnet, dass sie überhaupt mal im Weltcup-Team mitspringt und dann einen Podestplatz belegt, wenn man ehrlich ist, wenn man die Saison davor betrachtet und wenn man auch weiß, dass sie sich manchmal schwer getan hat und welche Trainingsstationen sie schon hinter sich hatte. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht.
Haben wir
Und
hoffentlich.
sie ist natürlich auch Teil der großen Geschichte. Ich weiß, dass wie ich im Oktober mit Horst Hüttlern an einem, nicht mit Horst Hüttl, mit Heinz Kutin, dann lief es harmonischer, die Gespräche mit Heinz Kutin sind harmonischer als meine Gespräche mit Horst Hüttl. Als ich da mit Heinz Kutin saß und er gesagt hat, mein Ziel ist, ich will den Nationencup gewinnen, habe ich gefragt, ja wann denn? Ja, hat er gesagt, ja. Jetzt bleiben wir mal bescheiden. Innerhalb der nächsten Jahre hat er sich das auf die Liste geschrieben. Dass es in Saison 1 funktioniert, ich glaube, ich habe es sogar getippt. Werden wir später sehen bei der Tippspielauswertung. Das war aber damals eher so ein bisschen optimistisch gedacht. Und da hat natürlich Agnes Reisch schon auch eine wichtige Rolle gespielt, gell? Weil in der Phase, in der dann im Endeffekt bei Katharina Schmid so langsam die Ergebnisse schlechter wurden und Selina Freitag diejenige war, die die Big Points eingefahren hat, du brauchst da drei wirklich gute Springerinnen, um diesen Nationencup im Endeffekt zu gewinnen. Und sie hat da mit ihren wenigen Sprüngen über die Einzelwertung und natürlich aber auch in den Teamwertungen, die damit einfließen, natürlich schon auch ihre Punkte geholt. Also, wow. Auch das ist natürlich ein Titel, den man ihr schon auch mit noch ans Revers heften kann.
Definitiv. Und so gesehen ja das Puzzleteil, was in den letzten Saisons vielleicht mal gefehlt hat, auch wenn da mal eine Spitzenspringerin dabei war, weil so, ich glaube, bis dato hatten die deutschen Skispringerinnen genau einmal den Nationencup gewonnen, obwohl sie ja grundsätzlich eine breite Mannschaft hatten, aber da war dann die viel zitierte Lücke zwischen der Weltklasse und dem Rest dahinter dann ein bisschen zu groß. Und ja, dass sie die jetzt gefüllt hat, teilweise auch eine Juliane Seifert, das auf jeden Fall. Sehr, sehr positiv aus Skisprung deutscher
Ja,
Sicht.
und die anderen Mannschaften haben halt ein bisschen die Türe auch aufgemacht, gell? Und das ist ja der berühmte Satz, wenn eine Chance da liegt, musst du sie ergreifen. Weil wenn in Slowenien hinter Nika Preuz das Ding nicht mehr oder weniger aus verschiedenen Gründen irgendwie in sich zusammenfällt, was da ja ein Potenzial eigentlich da ist, mit so einer herausragenden Nika Preuz, die nochmal 500 Punkte mehr holt als in der letzten Saison, wo sie schon den Gesamtweltcup gewinnt und jetzt ja wirklich alles zerlegt, da wäre es ja eigentlich ein leichtes gewesen für diese eigentlich so talentierte Mannschaft auch die Nationenwertung zu gewinnen. Aber Tür war offen, die Gunst der Stunde war da. Wenn Norwegen nicht diese, Uli hat es schon angesprochen, massiven Verletzungsprobleme gehabt hätte, sie war nicht wirklich weit weg von der deutschen Mannschaft. Wenn die gesund durchgekommen wären, hätten es wahrscheinlich die Norwegerinnen gewonnen. Ja,
Wahrscheinlich, ja.
und ja, deswegen, hey, wenn du so eine Chance hast, sie haben sie genutzt und deswegen ist das ein echt, hätte man auch noch in die Kategorie Überraschung eigentlich mit reinpacken können, dass sie diese Gunst der Stunde nutzen und das wirklich auch schaffen und durchziehen. Großen Respekt.
Ja, ich muss auch dazu sagen, weil ihr sagt, wir haben erst einmal davor die Nationenwertung gewonnen. Ich glaube, aber zweimal vielleicht sogar davor, bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil ich glaube, wo sie den Andi verabschiedet haben, waren sie auch stark in der Saison. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich sagen, wir waren immer eine kompakte Mannschaft. Unser Problem war eben, dass wir oft gute vierte Plätze, dritte Plätze hatten und die anderen Nationen aber oft die Siegspringerinnen. Und darüber haben wir uns ja schon oft unterhalten, dass das Punktesystem in meinen Augen eben nicht ganz hinhaut. Das sieht man jetzt auch wieder an dem Beispiel gut, Maximilian Ordner, der eigentlich immer Top 8, Top 10 war und im Endeffekt dann trotzdem noch nur in Anführungsstriche Platz 11 belegt, weil ihnen irgendwann die Punkte ausgehen, wenn man immer nur in Anführungsstriche Siebter wird, aber dann einer vielleicht zum Schluss noch drei Springen gewinnt. Es hat daran oft gelegen, dass wir vielleicht auch die Nationenwertung nicht gewonnen hat. Und da hat, wie du schon gesagt hast, die Agnes Reich auch viel dazu beigetragen. Und natürlich Selina Freitag und Katharina Althaus und die anderen Nationen hatten das dies Jahr eben auch nicht. Wie Österreich, die waren ja auch oft vorne mit dabei, aber ihnen hat einfach die Springerin gefehlt, die die richtigen Big Points macht auf Dauer.
Das stimmt und zur Vervollständigung noch, es war das dritte Mal, dass Deutschland den Nationencup geholt hat nach 2018 und 2019. Dann hätten wir das auch noch rund gemacht. Ja, jetzt haben wir viel Positives besprochen. Wir kommen jetzt zu einem Kapitel, was vielleicht nicht so positiv war. Kümmern uns da allerdings erstmal noch um das Sportliche und zwar um die Enttäuschung der Saison. Wie gesagt, das Ganze erstmal aufs Sportliche bezogen. Wer, von dem wir vielleicht vor der Saison mehr erwartet haben oder von dem wir anderes gewohnt sind, hat unsere Erwartungen denn nicht erfüllt? Und da würde ich dir, Tobi, wieder den Anfang überlassen.
Ja, es ist ein schöner Übergang eigentlich, weil wir im deutschen Team bleiben und ich da einfach das gesamte Team in diesem Mittelsektor der Saison einsetzen will, weil das für mich schon echt enttäuschend war, wie massiv der Einbruch war, wie wir auch irgendwie in Sachen Erklärung, dass man sich der Lage auch klarer bewusst wurde. Das war mir alles zu, boah, ja, lätschert, sagt man in Bayern. Das heißt, man hat so irgendwie ist vor sich hingesprungen und es hat alles sehr resignativ gewirkt, dass man sich irgendwie mit der Situation abgefunden hatte. Was von oberster Stelle kam, war mir tatsächlich auch zu dünn, dass man auch den Ernst der Lage mal ein bisschen erkennt und da Dinge umstrukturiert. Das hat mich schon enttäuscht. Also einerseits, was für Ergebnisse rausgekommen sind. Wir haben ja hier und ihr habt viel auch darüber gesprochen, historisch schlechte Resultate. Da hieß es, das schlechteste Ergebnis seit 2014. Dann waren wir irgendwann 2010 und so weiter und so hier und da. Und ja, das hat mich doch sehr enttäuscht, wie es da sportlich gelaufen ist und wie es auch in Sachen Kommunikation abgelaufen ist. Und ja, der Anfang war natürlich dank Pius Paschke sensationell. Aber da hatte sich hinter Paschke schon so ein bisschen angedeutet. Dann kommt immer diese Tournee und dann ist immer dieser Bruch drin. Aber dass der so enorm ausfällt, der hat bis zur Weltmeisterschaft angehalten. Doch, das hat mich tatsächlich enttäuscht. Umso schöner, dass es hinten raus dann doch wieder besser und positiv wurde. Aber da muss nichtsdestotrotz, obwohl das Ende jetzt auch dank eines echt starken Andreas Wellinger eher doch positiv noch in den Köpfen steckt, da muss eine echte Aufarbeitung her. Also es ist jetzt ein Sommer, steht jetzt an, an dem sich viele Dinge in dieser Herrenmannschaft ändern müssen. Qua Personal ergibt es sich ja mehr oder weniger auch von selbst mit Stefan Laie, mit Markus Eisenbichler, die jetzt nicht mehr dabei sind, wird sich das Team dahingehend natürlich schon auch ändern. Und dann bleibt die Frage, wie geht es dann perspektivisch mit dem Bundestrainer weiter? Also ich denke, wir sind uns alle einig, er wird Olympia noch machen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch da Veränderungen geben wird, wie es strukturell im Verband auch weitergehen wird. Aber ja. Dieser Mittelteil sollte allen zu denken geben und man muss sich da wirklich überlegen, wohin geht die Reise? Ja, wir haben hier ja auch oft drüber gesprochen, Luis. Wir machen uns schon noch Sorgen im Nachwuchsbereich. Was ist mit der zweiten Reihe? Bin da leider eher skeptisch, aber ja, bin auch gespannt, was da auf uns zukommt. Und das Potenzial ist nichtsdestotrotz da. Man darf nicht alles schwarz malen jetzt. Und die sind ja jetzt auch alle noch nicht uralt. Ja, also da gibt es in Ländern wie in Polen ganz andere Sorgen und Gedanken. was das Sportliche angeht. Deswegen sollten wir es jetzt auch nicht schlechter machen, als es ist. Aber das war schon ein Warnschuss da, was rund um Vierschanzentournee bis zur Weltmeisterschaft passiert ist.
Ja, gebe ich dir schon recht. Also gerade was du auch gesagt hast mit der COC-Reihe und wenn man noch weitergeht, ja, da ist viel Luft nach oben. Aber man hat auch gesehen, manchmal kommt, man ist ja eh mal gespannt, was jetzt überhaupt passiert, auch an Regeln, Änderungen. Es wird irgendwas kommen. Das kann natürlich dann auch mal ganz schnell wieder einer Mannschaft in die Karten laufen, wo es jetzt dieses Jahr gar nicht funktioniert hat. Das war ja die letzten Jahre eh so oft. Es kam immer wieder eine Regeländerung, Regeländerung und die wenigsten haben es dann wirklich konstant durchgebracht. Aber wer für mich auch eine Enttäuschung war, trotzdem nach wie vor, auch wenn wir sie vorher schon nicht auf dem Zettel hatten, trotzdem an sich die polnische Mannschaft. Also die ganze Saison und wie das drumherum dann auch lief. Der Luis hat es ja auch schon mal mit mir besprochen, dass dann noch der Trainer jetzt gegangen worden ist, wie auch immer, obwohl er ja viele Ambitionen hatte und glaube ich, da wirklich vieles in Polen bewegen wollte, aber einfach keine Chance erhalten hat anscheinend. Ich meine, es sind immer zwei Seiten, aber wie dann auch teilweise nachgetreten worden ist. Selbst wenn vielleicht die Athleten recht haben, muss man, glaube ich, auch nicht alles öffentlich preisgeben. Ja, das war natürlich auch sehr unschön und trotzdem für mich, weil die Deutschen haben ja im Endeffekt trotzdem viel gewonnen, muss man ja mal sagen. Und ich glaube, selbst ein Pius Paschke könnte man fast als Überraschung der Saison nennen, auch wenn dann dazwischen natürlich nicht viel lief. Aber wenn man gesehen hat, wer hätte dem Pius Paschke 6 Siege zugetraut? Und dann mit so einer Dominanz, muss man ja auch mal sagen. Und auch, wie sie gesagt, Andi Wellinger gewinnt noch die War Air. Die Silbermedaille, also da haben die Deutschen schon noch viel gewonnen. Also da sind die Polen für mich fast noch mehr die sportliche Enttäuschung.
Ja, ich stimme euch in beidem zu. Ich finde auch, wenn man es jetzt in der Endabrechnung betrachtet, sowohl Gesamtweltcup als auch Nationencup, ist das eine Saison der deutschen Skispringer, die aus meiner Sicht so unterm Strich erstmal in Ordnung ist. Aber ich sehe es auch ähnlich wie ihr, dass man da schon schauen muss, dass man einerseits dieses Formloch, was es ja auch unter Horngacher nicht zum ersten Mal gegeben hat, dass man das in der nächsten Saison doch bitte in einem kleineren Ausmaß hält. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, vor allem weil die Olympischen Spiele ja nächstes Jahr deutlich früher stattfinden als jetzt die Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, was jetzt den Druck aus der zweiten Reihe angeht. Also, das hatte ich ja in Planitza auch schon so salopp gesagt, da mehr oder weniger stellt sich die Mannschaft auch fast ein bisschen von alleine auf, weil es eben da so wenige neue Namen gibt. Und gleichzeitig muss ich Uli aber auch recht geben, also was ich rund um das, ja, um diese, das Turnbichler aus, so würde ich es jetzt mal nennen, da so gehört und erlebt habe. Also da bin ich schon auch, klar, ist jetzt eine romantische Sichtweise, aber in menschlicher Hinsicht auch enttäuscht von, gerade von jetzt Namen wie David Kubacki kam es doch, aber überraschenderweise auch Alexander Snischow, dass sie dann öffentlich nochmal noch so nachgekartet haben. Während Thomas Thurnbichler in seinen öffentlichen Äußerungen wirklich ja, Stil bewiesen hat und da nicht sein eigenes Ego über das Wohl der Mannschaft und vor allem des polnischen Skispringens gestellt hat, weil da müssen wir uns auch mal vor Augen führen, wenn die jetzt in dieser Saison den Paweł Wąsik nicht gehabt hätten, dann wäre das eine absolute Vollkatastrophe gewesen, dieser Winter. Und so gesehen muss man da, glaube ich, auch mal schauen, in welchem Glashaus man da sitzt, auf Seiten der polnischen Skispringer, ehe man da mit großen, Steinen wirft. Also da habe ich jetzt ehrlicherweise noch deutlich weniger Hoffnung als jetzt bei den deutschen Skispringern, dass das in der nächsten Saison irgendwas wird. Aber wie schon oft gesagt, wir lassen uns ja auch gerne positiv überraschen und wir sind uns ja auch alle einig, dass wir eine starke polnische Mannschaft im Skispringen brauchen, weil sonst wird es ja auch auf den Fantribünen irgendwann dann merklich leerer und das kann niemand von uns wollen.
Ja, und diese Generation, die jetzt hier sich auch so äußern, die müssen jetzt liefern. Also die haben sich jetzt ja im Endeffekt mit ihren Äußerungen auch echt selbst massiv unter Druck gesetzt. Weil es klingt ja im Endeffekt so, der hat uns nicht so entfalten und machen lassen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann, ja, müssen Sie jetzt aber zeigen, dass es wirklich der Thurnbichler war und dass es vielleicht aber auch sein könnte, dass da einfach die Zeit abgelaufen ist. Weil ich war nicht so sehr überrascht, dass die das nicht hinkriegen. Also, dass es so mies teilweise aussieht, hätte ich auch nicht gedacht, aber das hat mich nicht so sehr überrascht. Und jetzt sollen Sie mal zeigen, ob da wirklich nur der Herr Thurnbichler schuld war oder ob man halt selbst vielleicht den Zenit überschritten hat.
Und man darf ja nicht vergessen, in der ersten Saison lief es ja für die Polen überragend. Da habe ich ja sogar das Tippspiel dank der
Ja,
Polen, glaube ich,
stimmt.
sogar gewonnen, wo keiner die Polen auf dem Zettel hatte, weil eben Trainerwechsel und auch schon damals, sagt man, ältere Mannschaft. Und die war ja überragend. Und da haben wir ja auch noch lange in den Podcast, dass er neue Sachen reingebracht hat in die polnische Mannschaft, sei es materialmäßig, was du damals erzählt hast mit den so nebenbei Spielchen, die sie nebenbei gemacht haben. Und da lief es ja super und da hat keiner gesagt. Und ich glaube nicht, dass
Genau.
da Herr Thornbichler in der ersten Saison ein ganz anderer Mensch war oder ganz anderes Gedankengut oder
Nee.
Trainingsambition
Nee.
hatte wie dann das zweite Jahr. Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, da ist bestimmt vieles zusammengelaufen, viel Frust natürlich, wenn es sportlich nicht läuft. Aber wie du auch schon sagst, Tobi, jetzt haben sie es fast so, jetzt werden wir mal gucken, wie die Norweger, was jetzt am Ende passiert ist. Aber die haben ja auch gepoltert, aber die haben zumindest bewiesen, ein bisschen, dass es dann gerade der Vorfang, der ja dann doch irgendwo jetzt besser gesprungen ist in der Saison. Obwohl das ja auch nicht die feine Art und Weise war, wie das, also das fand ich auch alles nicht toll. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, die haben sich jetzt massiv unter Druck gesetzt und spannend, was da kommt oder auch nicht kommt.
Ja, und das wirst du auch besser beurteilen können, Luis. Ich finde halt auch Adam Moisch macht keine glückliche Figur. In diesem Verband ist wahnsinnig viel Unruhe drin. Kann man nicht wegdiskutieren. Es geht ja auch, denkt an Alex Stöckel, den man ja
Wollte ich gerade
prominent
sagen.
platziert hat und gesagt hat, so und er und mit Thornbichler und wir geben die neue Richtung vor und Stoch bekommt da seine Freiheiten mit dem eigenen Trainer, mit dem er sich dann vorbereiten kann und so weiter. Und es ist nicht das erste Mal, als auch Thornbichler damals ins Amt kam, auch da war schon Unruhe drin. Und das ist alles eine Frage der Verbandsführung. Da
Man sieht
muss
es ja auch
die
beim.
Struktur vorgegeben werden. So, und sorry, dass auch so, dass dann auch öffentlich noch mal so draufgehauen wird und solche Diskussionen entstehen kann. Das ist alles muss von oben besser moderiert und gesteuert werden. Sorry, Uli, du
Nee, ich habe
wolltest
dir
was
ja
sagen.
reingeredet. Harry Rothlauer war ja auch nicht wirklich lange da. Und so schlecht haben sie sich ja erstmal nicht entwickelt, die polnischen Mädels. Und man sieht das, glaube ich. Egal in welche Sportart man guckt, aber man sieht es auch in dem finnischen Skiverband. Ich weiß es damals noch von der Julia Kykin, die hat mir auch immer mal das eine oder andere erzählt, dass der Verband gar nicht die Springer und Springerinnen unterstützt hat. Wie soll da Leistung entstehen und eher noch gekürzt haben, gekürzt haben. Und ihr Athleten, ihr seid schuld. Oder ich meine, im Fußball sieht man es ja auch immer ganz gut, welche Vereine, wo der Vorstand passt und wo schon Vereine seit Jahren mit 10.000 Trainerwechseln es trotzdem nicht hinbekommen. Und ja, das ist überall das Gleiche, wenn es oben nicht passt, dann kann es unten auch nicht passen.
Ja, ohne das jetzt zu weit auszuführen, aber Harry Rothlauer ist sicherlich nochmal unter anderen Umständen gegangen als jetzt Thomas Thornbichler. Also das sollte man jetzt vielleicht nicht mit einem Topf werfen, aber natürlich ist es in dem Fall definitiv so, dass da zu viele Leute einfach zu gewichtige Mitsprache haben und die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Wenngleich ich zumindest bei Marwisch total abnehme, dass er bis zuletzt eigentlich ein Thornbichler-Unterstützer war, aber dann einfach innerhalb des Verbandes dann selber auch nicht mehr jetzt die Überzeugung durchbringen konnte, dass es dann so bleibt. Und unterm Strich ist es wahrscheinlich auch für alle das Beste, dass es jetzt so auseinandergegangen ist. Und ich bin mir sicher, dass wir den Trainer dann jetzt egal ob als Chef oder als Assistent dann in der neuen Saison bei einem anderen Verband sehen, wo seine Arbeit auch wertgeschätzt wird. Und unterm Strich wird ihm das auch viel gelehrt haben für seine zukünftige Karriere. Er ist wahrscheinlich zur falschen Zeit der richtige Mann gewesen, wenn man das denn so sagen will, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das polnische Skispringen definitiv ein paar neue Impulse gut vertragen konnte. Aber wenn man dann in gewisser Weise auch beratungsresistent ist, dann ja, hat man das vielleicht auch nicht verdient in dem Sinne. Wir kommen noch zur Enttäuschung bei den Frauen und auch da muss ich sagen, ist es mir nicht so einfach gefallen. Ich dachte erst, wow, wir haben eine ganze Reihe an prominenten Namen, für die die Saison überhaupt nicht so lief. Clara Kreuzer, Sarah Marita Kramer, Silje Opseth, Nika Vodan und mit Abstrichen auch Anna Holland. Das sind ja alles Springerinnen, die dem Frauenskispringen in ihrer Vergangenheit schon sehr, sehr viel gegeben haben, aber sie haben teilweise ja auch unverschuldet ihr eigenes Päckchen zu tragen gehabt. Dann der Ausfall von Thea Mirjam Björset oder die schwere Verletzung hat im Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Wenn wir es allerdings aufs rein Sportliche beziehen, würde ich mal einen Namen aufgreifen, den du, lieber Tobi, in der Saisonvorschau hervorgehoben hast und da sehr gespannt warst, was denn diesen Winter gehen würde, und zwar Josephine Pannier. Dachte man so nach der letzten Saison, ja, die hat so ein paar Springen gewonnen, die war auch in Gelb, war unter den Top Ten. Vielleicht kann sie ja zumindest dran anknüpfen. Und wenn man jetzt so einen Strich unter ihre Saison ziehen muss, muss man leider sagen, nö, ging irgendwie gar nicht. Also das war von Anfang an bestenfalls durchwachsen. Sie hat sogar dreimal nicht mal die Qualifikation für den Wettkampf geschafft. Das ist dann natürlich für eine Springerin ihrer Klasse schon sehr, sehr dünn. Und ja, man ist nie so richtig schlau aus ihr geworden. Also man dachte immer so, eigentlich, sie kann es doch, sie hat es doch auch schon bewiesen. Aber in diesem Winter wollte es irgendwie gar nicht für sie zusammenlaufen. Da war das dann noch ein schwacher Trost, dass sie es zumindest selbst in der Form zum Skifliegen geschafft hat, wo andere die Saison wahrscheinlich schon längst beendet hätten, nachdem wie das gelaufen ist, auch mit ihrer Vorgeschichte. Und ja, wenn man sich einen dezidierten Namen rauspicken möchte, dann finde ich, kommt man an ihr leider Gottes nicht vorbei.
Ja, gebe ich dir recht. Wir haben ja bei den Männern jetzt auch nicht einen Namen so herausgepickt. Also wenn ich mal trotzdem sagen darf, war für mich trotzdem außer Nika Brels die slowenische Mannschaft eine Enttäuschung, weil da ging ja wirklich, ich meine, der Tobi hat es ja vorhin schon gut angedeutet, eigentlich gar nichts. Also die haben ja selbst die Emma Klinic da irgendwie durchgezogen. Man muss ja fast sagen, ich meine, die Nika hat so viel gewonnen, aber in jeder anderen Saison hätte die Nika Brels höchstwahrscheinlich 4 Goldmedaillen mit nach Hause gebracht, also was Historisches geschafft. Also sie wurde einfach von ihren eigenen Teamkolleginnen, klar macht das keiner mit Absicht, irgendwo im Stich gelassen. Und ich meine, die Emma Klinic, die wusste das auch auf der Großschanze. Man hat ihr das ja angesehen, dass ihr das unangenehm war, auch im Mixteam, weil man wusste, es hängt alles an ihr. Und aber dann am Ende der Saison ist Emma Klinic gar nicht so schlecht gesprungen. Also da hat sie ja dann nochmal gezeigt, ich glaube gerade in Vikersund war das, wo sie eigentlich gut geflogen ist.
Ja.
Aber da dachte ich, das gibt's doch nicht. In jeder normalen Saison, selbst mit einer schlechten Form von irgendeiner Slowenin, hätten die höchstwahrscheinlich alles abgeräumt. Und das ist schon also erschreckend. Also ich habe es ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner anderen Sendung von uns gesagt, ich glaube auch vor der Saison, was eine Springerin oder ein Springer so abdecken kann. Also ganz viel und da ist es sehr, sehr viel. Aber man muss sich schon Gedanken machen, warum jetzt die Nika Brels so überragend ist und aber da hinten einfach gar nichts kommt. Also nicht mal eine zweite oder dritte. Ich glaube, das. Also entweder lief es eine Mannschaft gar nicht oder es lief so, wie es immer so war, dass immer vierte, fünfte, ganz viele Top Ten waren und einfach vorne das Podest gefehlt hat. Aber das ist schon enttäuschend, weil das sind auch eigentlich Namen, wo wir gesagt haben, die werden was. Vielleicht fehlt da wirklich jetzt durch die neuen Anzugsregelungen und was da alles vorgegeben wird, ist mehr Athletik. Vielleicht sind dann wirklich die slowenischen Skifahrerinnen, die schon länger dabei sind, sehr auf Gewicht nur ausgelegt, auf Fliegen und dass da die Athletik einfach fehlt.
Aber das Interessante ist ja, jetzt anders als in den Vorsaisons, die nachgewiesene Breite von dem Team ist ja schon niedriger. Also jetzt selbst zu Zeiten, wo du schon, wo du noch gesprungen bist, Uli, oder auch kurz in den Jahren danach, da hattest du gesetzt 4 Springerinnen, die auch schon mal einen Weltcupsieg geholt haben oder eine Team-WM-Medaille oder so. Und jetzt waren es halt nur noch 2 nach dem Ausfall von Nika Vodan. Den hat man auch überhaupt nicht kompensieren können. Bei ihr wäre ja auch so die Frage gewesen, in welcher Form war sie überhaupt eigentlich bis dato, weil da lief ja auch nicht besonders viel zusammen. Und dann hast du dahinter halt sehr viel Talent. Ja, 18-jährige Taya Bodley, 17-jährige Tina Erza. Und was dann noch für alles für Springerinnen aus dem Alpencup auch hochgekommen sind. Aber die müssen den Anschluss in die Weltspitze halt erst noch schaffen. Und dann landest du bei so einem Ergebnis. Auch vielleicht ist es deshalb so frappierend, weil wir das von den Sloweninnen so nicht kennen, weil sie ja natürlich in den vergangenen Jahren mit Namen wie Urša Bogataj, Špela Rogl, Maja Utic, Katja Pože und wen es da noch alles gegeben hat, Eva Logar, die hat es ja alle jahrelang gegeben und die waren jetzt halt in der Abwesenheit von Annika Vodan eben nicht mehr da und dann fällt das eben nochmal stärker ins Gewicht auch.
Ja, vielleicht haben sie es damals auch nicht geschafft, die Lücke zu schließen. Das ist ja oft, wenn eine Nation sehr gut ist lange, ist halt die Tür lange zu. Ich meine, das haben auch schon die Männer, also hat vielleicht schon jeder Verband einmal durch, sei es die Österreicher gewesen, die Deutschen, wo dann einfach die Durststrecke kommt. Und die einen kompensieren es halt eher und schneller. Und ich meine, die können ja froh sein, dass sie so ein Ausnahmetalent haben, weil ich glaube, sonst hätten die Slowenen außer Dom Prioc gar nichts gewonnen. Also genau, und das... Ja, vielleicht wurde auch zu lange auf die Älteren, beziehungsweise manche Älteren haben ja auch vielleicht zu früh aufgehört, wo man vielleicht auch gedacht haben, die machen noch 1, 2, 3 Jahre. Hat man ja jetzt auch nicht in den letzten Olympischen Spielen gedacht, dass die ganze Mannschaft da eigentlich fast wegfällt. Ja, hängt schon vieles zusammen, aber trotzdem ist es ja enttäuschend, dass man eigentlich mit so einer Spitzenspringerin, wie der Tobi auch schon gesagt hat, 500 Punkte noch mehr macht, wo man es auch nicht gedacht hätte bis Japan, dass die jetzt vielleicht wieder einen Gesamtweltcup holt. Ja, die hat ja fast die Nationenwertung fast alleine gewonnen. Da hätten ja wirklich nur manche immer Top Ten springen müssen. Da hat ja eigentlich nicht viel gefehlt, dass die, oder auch wegen in der Mixed-Medaille oder auch im Teamspringen, dass sie dann eigentlich, ich glaube, die Slowenen haben gar nichts gewonnen, ne? Teamspringen oder Dritte? Oh, jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Nee,
Nee,
dann
haben
war
sie
ja
nicht
Österreich,
gewonnen. Nee,
Deutschland, genau,
richtig. Ja,
dass die mit so
ja.
einer Springerin eigentlich nicht mal eine Medaille beim Teamspringen gewinnen. Und
Ja,
das ist schon eine Enttäuschung.
das auch tut natürlich auch dem neuen Trainer Juri Tepisch irgendwo mehr, weil ich bin mir sicher, der hat sich vor der Saison auch mehr erwartet. Aber natürlich, bis sich das alles erstmal findet, ja, hat sicherlich auch so ein bisschen seine Zeit gebraucht.
Ja, und wenn sie nicht gewesen wäre, wenn Nika Preuz nicht gewesen wäre, dann hättest du das gehabt, was du bei den japanischen Herren in der Saison gehabt hast,
Ja, ja.
wo dein Topmann Ryoyo Kobayashi halt wieder mal auslässt. Und dann spielen die ja überhaupt gar keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Und das wäre mit Slowenien ohne Nika Preuz bei den Damen in der Saison passiert.
Definitiv. Dann haben wir die sportliche Enttäuschung abgearbeitet und ich bin mir sicher, die größte sportliche oder die größte Enttäuschung abseits der Schanze ist bei der nordischen Ski-WM in Trondheim passiert. Und wenn wir eh schon bei den negativen Themen sind, würde ich sagen, wir bleiben da auch erstmal noch ganz kurz, weil es natürlich was ist, was vor allem das letzte Saisonviertel natürlich sehr, sehr geprägt hat. Wir nehmen jetzt am 14. April auf. Der Status quo ist der, dass die Untersuchung, die von der FIS unabhängig in Auftrag gegeben wurde, nach wie vor läuft. Allerdings wurden nach Saisonende die Suspendierungen der fünf norwegischen Springer aufgehoben und sowohl der Verband wie auch einzelne Springer, zum Beispiel Robert Johansson, der sich ja jetzt geäußert hat, haben sich juristischen Beistand gesucht. Das ist jetzt also der aktuelle Stand der Dinge. Und Tobi, ich glaube, wir haben uns seitdem im Podcast gar nicht mehr gehört. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Wie siehst du denn diese Causa ganz aktuell?
Ja, ganz aktuell. Also, es ist, glaube ich, jetzt eine extrem wichtige Phase, um die Weichen zu stellen für die nächste Saison. Was mir halt total auffällt, ist, es geht ja da nicht um uns, Luis, die beruflich mit dem Sport, auch emotional mit dem Sport verbunden sind, oder ihr da draußen, die uns zuhört, oder Uli, die, ja, diesen Sport ausgeübt hat, professionell und dem Sport immer verbunden bleiben wird. Geht ja nicht um uns, finde ich. Mir geht es darum, wenn ich in meinem Tennisverein, in meinem Tischtennisverein, mit meinen Freunden, die wissen natürlich, was ich beruflich mache. Und wenn ich dann von diesen Leuten, die keine emotionale Bindung zu dem Sport haben, ihn aber doch immer gerne mal wieder konsumieren, wenn die sagen so, brr, ob ich mir das nochmal anschaue, die bescheißen doch. Und es ist wie bei der Tour de France mit dem Doping. Das ist das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Und deswegen ist das, was jetzt im April den Startschuss nimmt. In Prag war jetzt, glaube ich, diese erste Konferenz. Es ist jetzt eine verdammt wichtige Zeit gekommen für diesen Sport, um die Weichen so zu stellen, dass du zur nächsten Saison wirklich sattelfest bist und dass solche Dinge nicht mal in Ansätzen, okay, Ansätze, okay, je nachdem, wie man Ansätze definiert, aber es darf jetzt, es müssen die Zweifel aus dem Weg geräumt werden, weil das, was ich höre vom Otto-Normalverbraucher, vom normalen Wintersportkonsumenten, das gefällt mir überhaupt nicht. Also wir sind da echt gerade an einem Scheideweg und müssen wirklich aufpassen, dass die Dinge in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Also bisher bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch und ich weiß auch nicht, ob die handelnden Personen da aktuell die richtigen sind, weil auch sie Teil dessen sind, was sich da über Jahre aufgebaut hat. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen beunruhigt, in welche Richtung wir gehen. Die Rückschau braucht man jetzt nicht mehr machen. Es wurde so viel zu dem Thema gesagt. Mir geht es jetzt eher darum, nach vorne zu schauen. Und da fehlt mir jetzt gerade noch der Glaube daran, dass wirklich alles gut und besser wird. Und das könnte, wenn man das nicht wirklich sauber und lückenlos in den Griff bekommt, dann könnte das, was in Trondheim passiert ist, noch lange nachwirken.
Es ist ja auch so, wir hatten uns ja auch vorher über die Kategorien unterhalten. Da habe ich auch zum Luis gesagt: Naja, für mich ist eigentlich die Enttäuschung, was bei der WM dann passiert ist, aber gar nicht jetzt unbedingt, dass die Norweger manipuliert haben, sondern dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass sowas überhaupt durchgeführt werden konnte. Und dass eigentlich, man hat jetzt die Athleten suspendiert, schön und gut. Ist jetzt jeder, hat ja jeder seine Meinung zu, aber man hat in der FIS gar nicht durchgegriffen. Was ist mit dem Kontrolleur, der es nie festgestellt hat, die ganzen Springen? Und das sind ja nicht nur diese Ungereimtheiten, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, die auch andere Verbände gemacht haben und Athleten. Und die Zwickmühle sehe ich, ich sehe es wirklich sehr schwer, wie man das jetzt richtig regulieren möchte, weil die Gefahr ist ja jetzt auch, das war ja eigentlich das Schöne beim Skispringen oder auch bei anderen Sportarten, wenn der Wettkampf vorbei ist, ist er vorbei und man hat die Ergebnisse. Das habe ich ja damals auch schon gesagt. Ich habe noch nie erlebt, dass, wenn die Medaillen vergeben worden sind, dass noch jemand disqualifiziert worden ist. Und mir ging es ja auch so bei der WM so. Ich habe die letzten 10 Springer gesehen, weil ich dann was vorhatte. Hab gedacht, gut, Medaillen vergeben und abends im Bett um 11 oder so wollte ich noch mal kurz gucken, noch mal das Ergebnis mir angucken und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also für mich war bis um 11, das waren die 3 Sieger und das gab es noch nie. Und das ist eben jetzt auch das Gefährliche, was passiert ist. Das gab es vorher noch nicht und das ist jetzt immer auch für die Athletin. Selbst eine halbe Stunde später kann es nur sein, ach nee, deine Medaille wird doch aberkannt aus den Gründen. Das sehe ich die Gefahr. Und jetzt ist ja schön und gut, habe ich mir auch Gedanken gemacht, die Anzüge einbehalten, eine halbe Stunde vorher ausgeben. Aber ich weiß selber, wenn man einen Anzug lange springt, der Stoff gibt irgendwann nach. Man verliert in der Saison auch Gewicht. Also kann es auch sein, dass der Anzug trotzdem wieder nicht passt, obwohl die FIS ihn hatte. Wie reguliert man das? Setzt man eine Maschine ein, die ist wirklich zu 100% genau, kann es sein, dass man von 50 Athleten vielleicht nur noch 20, also jetzt ganz extrem gesagt, nur noch am Start gehen dürfen. Also ein bisschen Feingefühl brauchen wir trotzdem bei der Kontrolle. Und das ist ja auch was für viele, wie du so schön gesagt hast, die, sag ich mal, Sportlaien, die es ja nicht sind, weil wir haben ja auch viele Zuhörer, die sind ja auch schon richtige Experten. Manche verstehen ja gar nicht, na, was hat das jetzt gebracht? Das war schon damals bei den Olympischen Spielen, bei dem Mixteam, haben mich viele gefragt, na, bringt denn der Anzug überhaupt so viel? Also dem war das überhaupt nicht bewusst, warum die jetzt disqualifiziert worden sind und was das soll. Also die können das gar nicht verstehen und jetzt war wieder so eine Anzugsthematik, die können gar nicht nachvollziehen, dass das jetzt wirklich so viel bringt und da sehe ich eben auch die Gefahren. Mittlerweile haben wir so viele Sportarten, so eine Masse. Ja, da war ja Skisprung immer noch so eine ehrliche Sportart gefühlt, jedenfalls für die Außenstehenden. Und ich glaube, da wurde ja sehr viel kaputt gemacht, weil auch mit wenig Fingerspitzengefühl in den Momenten gearbeitet worden ist.
Ja, noch dazu wurden ja oftmals genug auch die Augen dann willkürlich verschlossen. Also man bekommt ja so den Eindruck, selbst jetzt bei der Geschichte in Trondheim haben sie bis zum Schluss versucht, um jeden Preis einen Skandal zu vermeiden, obwohl das Kind ja schon längst in den Brunnen gefallen war durch die Videos. Und da gebe ich dir, liebe Uli, völlig recht, dass die Aufarbeitung von Seiten der FIS und Tobias, du hattest es ja auch gesagt, genauso passieren muss wie jetzt von norwegischer Seite. Also es kann nicht sein, dass da nur die Nation, die jetzt in dem Fall erwischt wurde, da Konsequenzen zu tragen hat, sondern auch bei der FIS muss man sich klar hinterfragen, ob da die Leute, die da am Ruder sind, die richtigen sind. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf die Materialkontrolleure, ich nenne es jetzt mal bewusst im Plural, sondern auch auf den Dompteur des Ganzen. Ich bezeichne ihn jetzt mal ganz bewusst so. Und genau wie du, Tobi, sehe ich das auch, was wir jetzt alles aus Prag gehört haben. Da haben sie definitiv nicht den Stein der Weisen gefunden, auch wenn sie das vielleicht tun sollten, auch wenn das ihr verdammter Job ist. Und was ich noch aus Planitza mitgenommen habe, auch aus dem Gespräch, was ich hatte mit Thomas Thurnbichler, dass er sagte, dass das völlig logisch ist, dass die Teams der FIS da einen Schritt voraus sind, eben weil die sich da Vollzeit mit beschäftigen. Und diejenigen, die aber für die Einhaltung der Regeln verantwortlich sind und dafür, dass das Ganze sauber abläuft, eben nicht. Also klar haben die natürlich dann einen Vorsprung und die Manpower ist auch nochmal eine ganz andere. Und da muss der Verband sich dann auch überlegen, was ist uns denn wirklich sauberer und ehrlicher Sport eigentlich wert? Denn den Eindruck konnte man ja jetzt in den letzten Jahren auch gewinnen, dass das billigend in Kauf genommen worden ist. Ansonsten wären wir auf diese Katastrophe und nichts anderes ist es ja gesehenen Auges gar nicht zugesteuert. Und ich finde, da muss definitiv nachgeschärft werden. Und ja, bin jetzt sehr gespannt, was die nächsten Wochen dann so bringen. Wir hätten das natürlich jetzt noch viel, viel weiter ausführen können, was wir vielleicht auch für Ideen haben, aber das würde an der Stelle sicherlich zu weit führen und hat ja vor allem jetzt auch mit dem Rückblick auf die letzte Saison erstmal nicht so viel zu tun, aber
Aber
vielleicht habt ihr
ja,
noch andere Sachen zu ergänzen.
Uli, bitte.
Ein, was wir ja noch sagen, aus Athletensicht, also ich muss sagen, ich bin ja lange dabei gewesen und auch in meinen letzten Jahren wurde das immer mehr das Reglement. Und ich muss sagen, das war ja selbst als Athlet sehr anstrengend. Dann kam die Schrittmessung. Man konnte sich manchmal gar nicht mehr auf seinen Sprung konzentrieren, gerade wenn man so lange dabei ist. Ich meine, wenn man vielleicht da jung reinkommt, dann ist das alles, ja, das ist halt so. Und das war mir in den letzten Jahren auch viel zu viel. Und das ist auch schon fast ein bisschen vielleicht auch überreglementiert. Vielleicht muss man da nochmal anders rangehen, dass man auch Sachen teilweise ganz verbietet, zum Beispiel wie die, also man fängt ja dann noch mit Keile und das an, das halt, weil wie sollst du auch dann den Nachwuchssport fördern? Mir hat jetzt letztens einer gesagt aus meinem alten Verein, die Söhne sind jetzt so auf dem Sprung, Schülercup, Deutschlandpokal, selbst da geht es schon los mit Anzug, größere Anzüge und die sind dann einfach 3 Meter weiter und der Junge hat keine Chance. Und wenn es da schon losgeht und klar, eine Familie, die mehr Geld hat, die holt sich halt einen dritten Anzug bei einer Firma X und die vielleicht nicht so viel Geld haben, die können sich nur einen Anzug leisten, der ist dann vielleicht noch Mist, also da muss man ja auch mal gucken, wo man da auch anfängt und nicht nur ganz oben.
Ja, man hat damit einfach ein riesiges Thema. Und wenn man jetzt vorhin schon über Adam Morisch und Führungsstruktur gesprochen hast, du hast ihn jetzt gerade Dompteur genannt. Also Sandro Pertile macht halt überhaupt keine glückliche Figur. Jetzt nicht nur in diesem großen Skandal, sondern in allen anderen Themen und Bereichen auch. Das ist für mich kommunikativ wirklich dünn, was ich von diesem Mann sehe. Und es ist jetzt Führungsstärke. Ist jetzt gefragt und es muss ein klarer Kurs her. Ich sehe aber hier keinen klaren Kurs. Es fing schon wieder an mit dieser Regelung, mit der Telemark-Regelung vor der Saison. Man macht sich da auch immer wieder neue Fässer auf, die total unnötig sind, aber die großen Wege und die großen Projekte und die großen Ziele, dieses Rumgeeier mit der Vier-Schanzentournee der Frauen, das nervt einfach nur noch. Und manchmal denke ich mir, man verliert sich immer in klein, klein, klein. Ja, das ist wie so ein riesiges Haus. Und in diesem Haus ist aber nichts fertig. Das ist nichts fertig. Aber man sagt, okay, was brauche ich in einem Haus? Also ich brauche mal ein Bett, ich brauche eine Heizung, ich brauche einen Kühlschrank und so weiter. Ja, die Fenster im Schlafzimmer, die bauen wir später ein. Jetzt schauen wir noch mal, was wir auf dem Gäste-WC noch mal, den Spiegelschrank. Da könnte man doch noch mal was ändern. Und so geht der durch sein Haus. Und dieses Haus ist nicht bezugsfähig. Aber mach doch erstmal das Haus so weit fertig, dass du einziehen und wohnen kannst. Und dann kannst du an die Reparaturen und so weiter gehen. Aber ich finde, der Architekt Sandro Pertile hat dieses Haus nicht fertig gemacht. Und da kommt er zu uns immer und fabuliert und erzählt von seiner mobilen Schanze, die er in Rio de Janeiro im Maracanã aufbauen will. Dann denke ich mir, gut, okay, ich habe kein Schlafzimmer, ich habe keine Küche, aber jetzt denke ich mal an meinen Whirlpool, den ich oben auf meiner Dachterrasse, die es noch gar nicht gibt, aber den Whirlpool, und dem will ich mich mal kümmern. Sagen wir, nein, tut mir leid. Es gibt hier ganz existenzielle Fragen, was den Sport angeht. Und ständig werden irgendwelche neuen Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, die völlig unnötig sind. Diese Telemark-Regelung, völlig unnötig. Die hat es nicht gebraucht. Und
Es
keiner
wurde ja eh
wollte
nichts
sie.
verändert. Ja, und es hat sich ja eigentlich auch
Ja.
nichts groß geändert. Das haben ja viele kritisiert, neue Telemark. Und es, eigentlich hat sich nichts, also es wurden noch welche bestraft, die eigentlich gut setzen. Also,
Die
ja,
Frauen
aber
werden
was.
noch schlechter benotet als vorher,
Und
ja.
ich muss
Ja,
sagen,
und aber
seitdem der.
was wurde diskutiert
Ja.
vorher? Was da für Energie reingeflossen ist in
Und
Dinge, die völlig.
seitdem er auch ist, passiert auch im Frauenskispringen nicht wirklich viel. Also,
Ja,
der hat das
eben.
ja eher noch gedrosselt. Also, er hat
Ja,
das ja
ja.
eher noch kleingeredet. Jeder andere Verband, egal ob jetzt Sommersport oder Wintersport, die haben geguckt, dass die Frauen da den Stellenwert mitkriegen, weil das heute eben die Zukunft ist oder das ist das Hier und Jetzt. Und bei ihm ist eher so, naja, die hängen halt mit hinten dran gefühlt, hatte ich manchmal. Da müssen wir jetzt nicht so viel machen. Und was da schon alles passiert ist, das ist in den ganzen Jahren von Walter Hofer nicht passiert. Da hat man schon manchmal gesagt, spezieller Mensch, aber er hat es im Griff gehabt.
Ja,
Was der
und
sich wohl heute denkt über seinen handverlesenen
der wird
Nachfolger.
sich diese
Absolut.
Hände. Ja, und ich weiß auch nicht, der Pertile, wie du auch sagst, der hat da Visionen, die gar nicht wichtig sind, auch nicht als Athlet. Es geht ja noch um viel mehr Sachen. Sei es mit dem BMI, müsste man eigentlich schon längst wieder in meinen Augen was anpassen, weil da auch das schon wieder in die falsche Richtung geht. Sei es, dass mehr Nationen zusammenkommen, weil jetzt was passiert ist, was passiert denn? Wenn jetzt wirklich Norwegen noch wegbricht, weil die keine Sponsoren mehr kriegen, wie auch immer, dann haben wir irgendwann nur noch 3 Nationen, die da mitspringen, weil von Japan kommt zurzeit nicht viel, Finnland, Polen. Ja, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß, weil dann werden die Medaillen verschenkt in meinen Augen. Das ist doch dann der Reiz nicht mehr für den Zuschauer.
Ja, und stattdessen wird jetzt in Prag, ich habe ja auch so Auszüge gesehen, da wird jetzt diskutiert, dass man ein neues Format einführt, wo dann in Gruppensystemen gesprungen wird. Und hier und da denke ich mir, wenn keiner mehr zuschaut, Ja, dann kannst du dein Gruppenkuscheln machen, wie du willst. Es schaut keiner mehr zu. Weil wie du sagst, Uli, es geht um die Basics. Ja? Und vor 2 Jahren hat er uns verkaufen wollen, das mit den Mixed Events. Nee, die Veranstalter, die wollen das nicht und hier und da und das lohnt sich finanziell nicht. Ja, und jetzt plötzlich sind die Mixed Events wieder wie selbstverständlich mit drinnen. Also, nee, ich fange jetzt nicht an mit Vergleichen mit Zollpolitik und so,
Nee,
aber
nee, nee,
lassen wir.
das.
Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich kann mich
Ja,
auf diesen
ja.
Mann auch nicht verlassen und ich,
Nee.
ja, aber er muss doch der sein, dass du sagst, okay, das ist der Mann, der die Richtung vorgibt. Aber wenn
Ja,
das die Richtung
natürlich.
ist, wow,
Ja.
weißt du.
Und das jetzt als allerletztes noch zu dem, was in Prag passiert ist. Also als ich den Kalender für den COC sowohl Sommer als auch Winter gesehen habe, sind mir beide Augäpfel rausgefallen, wo ich dachte, sieht so Basisarbeit im Skispringen aus, dass du dafür sorgst, dass die nächsten Generationen ranschnuppern können. Also völliges Desaster. Aber ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier über die Arbeit von Sandro Pertile geurteilt haben. Da wird es noch Gelegenheiten für geben. Da bin ich leider sehr optimistisch, muss ich in dem Zusammenhang sagen. So, kommen wir noch zu was Positivem. Wir haben noch zwei Kategorien offen, die wir jetzt gerne auch noch abhandeln wollen. Und zwar gibt es einmal den Moment der Saison. Auch da wieder bezieht sich das Ganze auf eine Szene, ein Ereignis, ein Ergebnis, was uns besonders gerührt, gefreut oder länger beschäftigt hat. Und Tobi, du darfst gerne wieder den Anfang machen.
Er sitzt und sitzt, muss runter, darf wieder rauf und sitzt und wartet und darf einfach nicht springen. Und das beim letzten Sprung der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Ah, das war schon ein krasser Moment. Also das habe ich so echt in der Konstellation auch noch nicht miterlebt. Und es ist eigentlich echt bitter. Ich glaube, wenn der irgendwie, wenn dieser Wettkampf 4, 5 Minuten früher durchgegangen wäre, hätte Stefan Kraft die Vierschanzentournee gewonnen. Also denkt nochmal an diese Situation zurück. Schon allein die Ausgangslage vor diesem Finale in Bischofshofen. Diese unfassbare Konstellation, wie knapp diese Abstände waren. Wir haben von 2 Metern, glaube ich, gesprochen. Ich habe es nicht mehr so genau
Irgendwie sowas, ja.
sowas in die Richtung. Und dann spitzt sich das so weit zu, dass es bis zum Stefan Kraft dauert und der darf einfach nicht da runter. Und das ist schon ein Moment, der die Saison sportlich definitiv geprägt hat. Und klar, ich war vor Ort, dann ist sowas natürlich auch nochmal, ist man natürlich viel emotionaler und viel näher dran. Und wie ich ihn da habe reinkommen sehen in das Pressezentrum, habe ja hier auch berichtet, diese Enttäuschung, diese Leere, dieses, du schaust in seinen Kopf und er denkt sich einfach nur, boah, Leute, ey, das darf doch nicht wahr sein, was hier gerade passiert ist. Und das bei so einem wichtigen, überwichtigen Event wie der Vierschanzentournee, das war schon einer der Wintersportmomente überhaupt für mich in dieser ganzen Saison.
Also ich habe einen anderen Moment, da kommt auch Luis, glaube ich, drauf zu sprechen. Aber was ich immer nach wie vor immer noch sehr schade finde, es redet immer nur jeder über Joe Fenech und Stefan Kraft. Ich finde eigentlich viel krasser, dass der Höher die Landung verkackt, in Anführungsstrichen, und er eigentlich locker die Tournee gewonnen hätte. Also selbst eigentlich richtig Konkurrenz für Stefan Kraft war, wenn er richtig landet, was er zu 99,9% macht, ist er der Sieger und keiner redet von Jan Höher über die Vierschanzentournee. Jeder hat nur über Joe Fenech und Stefan Kraft gesprochen. Aber eigentlich muss ich sagen, fast bitterer war es noch für Jan Höll, weil ich glaube, erstmal der Kraft hat schon so viel gewonnen. Er hat die Tournee schon gewonnen. Der Jan Höll hat jetzt die Saison auch viel gewonnen, aber eben kein Titel. Der war so viel nah dran. Und ob er wirklich nochmal in die Gelegenheit kommt, eine Vierschanzentournee zu gewinnen, ich fand das, also wenn man das mal so sieht, fast der bitterste Moment für ihn, wenn man das rückblickend sieht. Also das wird immer vergessen, aber wenn man mal überlegt, was denn sein, wenn ich jetzt Jan Höll wäre, also was das bedeutet, was er da weggeschmissen hat, ja, und ist ja überragend gesprungen. Da muss ich fast sagen, es war für Jan Hörl bestimmt noch bitterer als für Stefan Kraft.
Ja, und dann hätte ja, weil wir vorhin von Joe Fenech gesprochen haben, wenn er die Tournee gewonnen hätte, dann wäre ja der Weg vielleicht auch frei gewesen zum Gesamtweltcup. Er war ja nicht weit weg von Joe Fenech und das hätte vielleicht nochmal eine ganz andere Energie freisetzen können. Guter, super guter Punkt, Uli, weil das wirklich ein Mini-Moment ist, der da echt sehr, sehr viel entschieden hat, gell?
Ja, weil es auch die Springer, wie oft, zu oft, finde ich, zu weit springen lassen. Nach wie vor, weil wo soll einer, der mit so einer Flughöhe, es sind halt Typen, die haben so eine Flughöhe und andere nicht. Wir kommen ja gleich noch auf Louis' Moment. Das hätten nicht viele andere Athleten geschafft. Und dass er eigentlich bestraft wurde, weil geht er ja in Höhe bei der Verschanzentournee, starten sie vielleicht dort. Das hat ja der Stefan Kraft auch gesagt, wo man vielleicht startet für die Besten. Dann springt er vielleicht 2 Meter kürzer, macht aber einen super Telemark und gewinnt vielleicht das Ding. Und das ist ja auch, was ich, da sind wir wieder bei den Baustellen von der FIS. Es sind ganz andere Baustellen abzuhandeln als jetzt überhaupt eine Telemark-Regelung. Aber da schweifen wir wieder aus. Und deswegen ist das für mich, sage ich mal, vielleicht sogar der bitterste Moment in der ganzen Saison gesehen für einen einzelnen Athlet bzw. Athletin.
Ja, das ist ja schön, dass ich angekündigt habe, dass wir jetzt was Positivem kommen und wir reden jetzt über die bittersten Momente der Saison. Das ist auch ganz hervorragend. Aber
Deswegen kommt
wenigstens,
ja jetzt dein Highlight zum Schluss.
ich will noch das aufgreifen, dass du sagtest, wenn ich jetzt Jan Höll gewesen wäre, dann hättest du am Samstag geheiratet, liebe Uli. Also das wäre zumindest dann ein schöner Saisonabschluss gewesen.
Er hat das ja auch super weggesteckt. Das bewundere ich ja auch, wie
Das
er das
stimmt,
eigentlich weggesteckt
ja.
hat und trotzdem die Saison so durchgezogen hat und ich sag mal, bei der WM dann bester Österreicher wurde. Das hätte ja auch keiner gedacht. Bloß auch das ging eben unter durch gewisse Skandale.
Ja.
Dadurch, dass es in Anführungsstriche kein Titel war, sondern nur die Silberne. Und die Silberne war ja auch so, was keiner mitgekriegt hat. Ja, und so oft Zweiter und es irgendwie nie so zusammenlaufen wollte.
Dann ist Jan Höll ja gewissermaßen unser Lieblings-Unsung-Hero der Saison. Da können wir ihm den extra Award noch verteilen. Kann er sich zwar auch nichts von kaufen, aber er ist zumindest entsprechend gewürdigt worden hier. Das können wir uns definitiv auf die Fahnen schreiben. Ja, ich habe zwei Momente der Saison, einen, den ich selber vor Ort erlebt habe und einen nicht. Ich muss nochmal auf das zu sprechen kommen, was ich in Planitza erleben durfte, weil das einfach so überraschend kam. Es hatte sich nichts an diesem Wochenende angedeutet, dass wir überhaupt einen 250er erleben dürfen, weil es in den letzten Jahren auch absolute Mangeljahre war, Mangelware war. Ja. Und dann kommt im letzten Wettkampf, in seinem letzten Flug der Saison, dieser dumme Preotz und brettert da so ein Ding darunter, dass wirklich erstmal, also mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als ich das erlebt habe. Ich konnte das gar nicht glauben, als der Weitenmesser dann die 254,5 Meter auspackte, weil ich hätte es selbst von ihm nicht erwartet und schon gar nicht in dem Moment. Und an der Story passte einfach irgendwie alles, auch dass sein Vater dann an dem entsprechenden Weitenschild steht und erst 254 Meter misst und den halben Meter noch übersieht. Videoweitenmessung sei Dank, sonst hätten wir noch einen halben Meter weniger gehabt. Das ist überragend. Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Er hatte auch die richtigen Bedingungen. Und das hat mich einfach nur geflasht. Also es hat bestimmt 15, 20, 30 Minuten gebraucht, bis ich das überhaupt realisiert habe, dass ich jetzt das habe erleben dürfen nach den intensiven Tagen in Planitza und nach den intensiven Wochen, die es davor gab, spätestens seit der WM. Das war absolut irre. Und der zweite Moment ist der 2 Wochen vorher, als ich das Skifliegen der Frauen in Vikersund für Eurosport kommentieren durfte, was ja dann letztendlich abgebrochen wurde von Nika Priots, weil der Wind auf einmal gemeint hatte, er müsste da irgendwie durchdrehen. Das werde ich alleine deshalb nicht vergessen, weil sich das ja komplett gewandelt hatte. Wir dachten, ja, wir haben da eine schöne Sendung, wir kommentieren vielleicht so 2, 3, 4, 5, 200er und auf einmal waren es dann 10 Minuten Pause, 15 Minuten Pause, 20 Minuten Pause und du hast ja kein Skript in dem Moment, sondern von dir wird dann erwartet, okay, du überbrückst jetzt diese Wartezeit, wurscht, wie lange sie dauert. Und dass wir es in den Momenten dann immer wieder geschafft haben mit meinem Co-Kommentator Hans-Peter Pohl, dass wir da wirklich flexibel und spontan geblieben sind, dass wir improvisieren konnten und immer wieder Themen und Diskussionen gefunden haben, mit denen wir diese lange Wartezeit überbrücken konnten. Das hat zwar viel abverlangt, gebe ich im Nachhinein auch gerne zu, aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das ist eigentlich so die Königsdisziplin von dem Job und ich hoffe sehr, dass ich das zukünftig vielleicht nicht in der gleichen Länge nochmal erleben darf, aber das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht und deswegen war das für mich persönlich aus meinem eigenen Erfahren, aus meinem eigenen Erleben, aus meinem eigenen Schaffen der Moment der Saison. So, habe ich euch jetzt totgequatscht. Ja, sehr
Nee, also auf jeden
gut.
Fall von mir war das für mich, vielleicht weil es auch wirklich, sag ich mal, Saisonfinale war und der letzte Sprung auch dieser Weltrekord, weil wir haben jetzt lange gewartet auf einen neuen Weltrekord, wie du sagst. Keiner hat eigentlich gedacht, dass es an diesem Wochenende überhaupt ein Planitzer hinhaut, dass die Schanze das ermöglicht. Und dann passiert der Sprung, dass er wirklich keinen Schnackler oben drin hat, sondern geradeaus kommt und er darunter fliegt. Und viele Athleten hätten, glaube ich, gar nicht in diesem weiten Bereich stehen können, weil das sind ganz wenige, die mit so einer guten Flugkurve da reinkommen, wo dies eben möglich ist. Dann hat er noch, als wenn er es gewusst hätte, dass er jetzt Schanzenrekord springen wird, die Arme nach vorne gerissen, dass er ja nicht in Schnee greift. Und ich glaube, es hätte auch nur in diesem letzten Sprung passieren dürfen, wenn es, glaube ich, ein, zwei Sprünge vorher passiert wäre. Ich weiß nicht, ob der Domi dann überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, nochmal da zweimal runterzuspringen. Also ja, das hat wirklich alles gepasst. Und das war für mich auch irgendwie so, überhaupt so das ganze Skiflugwochenende, das hat wirklich, muss ich sagen, viel weggemacht jetzt aus Zuschauersicht. Auch wenn das Wetter natürlich nicht gepasst hat, also nicht Planitzer-like war, aber so, was man erlebt hat und was da nochmal so für Highlights waren, auch mit den ganzen Verabschiedungen. Es war sehr emotional. Tolle Wettkämpfe, tolle Weiten. Es haben so viele, hatte ich ja schon gesagt, so viele ihre Bestweite da nochmal aufgestellt. Das hat wirklich vieles weggemacht von einer doch dann sehr, sehr langen Saison. Und das war schon nochmal sehr herzerwärmend und vielleicht auch, dass man sagt, okay, dem Skisprung bleibe ich doch treu.
Und wieder mal der Beweis dafür, warum Planitza einfach der perfekte Ort für das Saisonfinale ist. Ich glaube, da ist sich die Skisprung-Familie, wenn wir sie denn so nennen wollen, auch definitiv einig. Dann bleibt uns als allerletztes noch der Adler der Saison, die höchste Auszeichnung, die die Flugshow jährlich verleiht. Und da ich mir den Mund jetzt fusselig geredet habe, übergebe ich das Wort an Tobi. Wer kriegt denn diese begehrenswerte Auszeichnung von dir?
Ja, genau, also es ist ja die Auszeichnung für jemanden, der nicht in der ganz allerersten Reihe steht. Und es hat für den Sieg nicht gereicht, aber er war oft nah dran. Und dass Gregor Deschwanden mit 34 Jahren nochmal so eine Rolle spielt, das hatte ich nicht auf der Liste. Sechster im Gesamtweltcup, mehrere Podestplätze, ging dann leicht bergab, aber trotzdem war er schon immer noch mit dabei, hat dann auch endlich seinen Kopfsponsor gefunden. Also eine ganz schöne Geschichte mit all den Voraussetzungen, die Nachteile, die er auch im Vergleich zu anderen Nationen, was die strukturelle Ausgangslage angeht, einfach hat. Und dass jemand einfach so lange dran bleibt und so ehrgeizig ist und diesen Sport einfach so gerne macht, dass der in dem Alter noch mal so belohnt wird. Das hat mich sehr gefreut und er ist bei den Herren mein Adler der Saison, weil deswegen hatte ich vorhin Aufsteiger, Überraschung, hätte man überall auch mit rein packen können, aber er ist irgendwie prädestiniert für diesen Adler, finde ich.
Ja, also hast gut erklärt, so mal wie du auch gesagt hast, das ist ja eher der Preis, wo nicht jeder drüber redet. Und da bin ich auch wieder bei dem Punktesystem. Wird das vielleicht mal ein bisschen noch verfeinert, wäre auch noch ein bisschen weiter vorne gewesen, glaube ich, weil er ist so oft Fünfter, Sechster gewesen, aber man sammelt dann eben nur noch seine 40 Punkte. Ich glaube, ab Platz 7 sogar nur noch 36. Ja, was ist denn das dann, wenn einer gewinnt? Der macht einfach mal 70 Punkte mehr. Der kann dann noch dreimal wieder hinter ihm sein. Ja, dann hat er es trotzdem noch nicht eingeholt. Und muss ich auch sagen, man könnte auch fast Pius Paschke noch einen Adler geben, weil ich glaube, das ist wie Gregor Deschwanden, das hat ihn auch keiner zugetraut. Und dass er so dominant springt und da die Springen gewinnt zum Anfang, wo denkt, wer soll diesen Kerl schlagen? Und er hat auch lange von dem Punkt gezerrt. Und zum Ende der Saison hat er ja nochmal gezeigt, warum er so weit vorne ist. Da hat er sich ja auch nochmal ein bisschen gerettet im Gesamtweltcup. Und ja, da Gregor Deschwanden und Pius Paschke sind schon die beiden, die sehr überraschend da waren, auch vor allem unter den alten Hasen.
Genau, und ich finde es mit dem Punktesystem sehr gut, dass du sagst, weil wenn man sieht, dass Angela Niszek in der Gesamtwertung über Gregor Deschwanden steht, für mich ist Gregor Deschwanden eine bessere Saison gesprungen als Angela Niszek.
Ja.
Das haben wir ja schon oft gesagt, oder wie der Dom Prioc, auch wenn er jetzt Weltmeister geworden ist, gewonnen hat, wenn man sieht, was der Maximilian Ortner von Anfang bis zum Ende gesprungen ist. Und trotzdem ist der Dom Prioc vor ihm. Also, ja, haben wir ja schon oft gesagt, das passt einfach im Verhältnis nicht. Also, das ging mir ja genauso. Ich war eine Saison so oft Vierte und trotzdem waren welche vor mir, die eben einmal Zweite geworden sind. Die profitiert dann einfach mehr davon. Das ist wirklich so. Du kannst da so viel wegmachen oder mit einem Sieg kannst du so lange von den 100 Punkten profitieren. Da bist du selbst viermal Siebte und bist gerade dann so an die vorbei, die einmal gewonnen hat.
Ja, es def kommt definitiv in unser Manifest Dinge, die wir am Skispringen verändern würden. Also eine Anpassung des Punktesystems wäre auf jeden Fall angebracht. Aber ich bin vollkommen fein mit dem Adler. Also klasse Saison, auch finde ich klasse Typ. sehr sympathisch, sehr, 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 sehr bodenständig, auch sehr nahbar. Also von daher finde ich, trifft es da definitiv den richtigen. Und wir haben zwar gesagt, im weitesten Sinne geht das Ding an die zweite Reihe. Und ich müsste ja jetzt eigentlich eine Frau nominieren, weil ich ja für den Frauenweltcup jetzt in dem Fall zuständig war. Ich komme aber nicht vorbei, unseren Heinz auszuzeichnen. Heinz Kuttin. Du hast schon sehr, sehr vieles vorhin erwähnt, Tobi. Da musste ich innerlich grinsen. Da dachte ich, okay, die Begründung hat er jetzt abgehakt. Die muss ich jetzt also nicht nochmal erwähnen, weshalb er das Ding bekommt. Aber dieses große übergeordnete Ziel, den Nationencup zu erreichen, gleich in der ersten Saison zu schaffen, das ist wirklich absolut überragend. Und man muss ja sagen, er hat es ja nicht nur geschafft, das deutsche Frauenskispringen im Weltcup wieder in die Spur zu bekommen, sondern er hat ja auch lehrgangsgruppenübergreifend ganze Arbeit geleistet und war auch bei der einen oder anderen COC-Stationen. Und sowohl da als auch im Alpencup hat die deutsche Mannschaft die Nationenwertung gewonnen. Das heißt, während wir uns bei den Männern so ein bisschen fragen, wer kommt denn da von unten eigentlich alles, sind die bei den Frauen schon da? Also, wenn wir jetzt nur mal eine Emily Turazza nehmen als Beispiel, die, ich glaube, hinten raus 8 COC-Springen gewonnen hat und auch die Gesamtwertung, dann ist das ein Name, den wir uns aufschreiben können. Dann natürlich noch die Berlinerin Alvine Holz, die auch sehr gute erste Schritte im Weltcup gegangen ist. Und wer da noch alles ankommt an jungem Talent und das jetzt alles unter der Führung von Heinz Kuttin mit Weltklasse-Skispringerin wie Selina Freitag, wie Katharina Schmid, Agnes Reisch, Juliane Seifert, das so wieder hinzubekommen, finde ich, hat sich aus meiner Sicht absolut den Adler der Saison verdient und deswegen möchte ich an dieser Stelle gerne Heinz Kuttin auszeichnen dafür. Verspricht sehr, sehr Positives für die Zukunft des deutschen Frauenskisprings.
Dann darfst du das, lieber Luis. Nein, du
Ach,
hast
das
es ja
ist
gut
super.
begründet und er hat es ja auch geschafft, dass die Selina Freitag wieder eigentlich das springen kann, was wir erwartet haben schon letzte Saison von ihr. Hat auch geschafft, eigentlich nur Juliane Seifert wieder unter die Top 15 zu etablieren, weil die war ja auch jahrelang eigentlich weg. Hat jetzt sogar ihre Medaille noch verdient dadurch. Fand auch damals den Spruch mutig, dass er Luisa Görlich mitgenommen hat, obwohl eigentlich nur Lupnio sie sich gezeigt hat, aber da gleich so überzeugt hat. Die hat ja leider auch dann diese traurige Geschichte während der WM erlebt. Ja, eine Agnes Reisch auch irgendwo geschafft hat, ranzuführen und dann auch die Herangehensweise damit, sie wieder rauszunehmen und wieder für die WM einzusetzen und danach auch wieder zu sagen, okay, sie geht jetzt wieder ganz raus aus dem Geschehen. Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, mal sehen, was noch kommt. Und mir würde jetzt auch keine Springerin so einfallen, so richtig, weil wir haben ja alles schon abgedeckt, das muss ich auch sagen. Und dann ist eigentlich keine mehr so richtig, wo ich sage, da müsste man schon ganz schön kramen.
Ja, weil es halt alles lauter etablierte Namen, die da vorne sind. Und wenn wir jetzt noch die dazu nehmen, die dann hoffentlich nächsten Winter wieder aus einer Verletzung zurückkommen, dann verspricht das schon sehr, sehr vieles für die kommende Saison. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch überlegen, dass Sarah Takanashi trotz der Verletzung von Thea Minnabjörnsdóttir das allererste Mal nicht unter den Top 10 gelandet ist und das allererste Mal in der Saison keinen Podestplatz hinbekommen hat, dann spricht das ja auch dafür, welche Entwicklung das Frauenskispringen genommen hat, obwohl die Rahmenbedingungen, wie jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt in dieser Folge, vielleicht nicht so hundertprozentig optimal sind. Und gleichzeitig auch, wie viel unausgeschöpftes Potenzial es da eigentlich noch gibt. Und deswegen hoffe ich, dass die Fortschritte in den nächsten Jahren dann wieder ein bisschen größer werden. Aber da kommen wir dann an entsprechender Stelle noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall.
Ich trotzdem glaube, so nächste Saison wird eine ziemliche Wundertüte auch für uns, weil ich wirklich gespannt bin, was sich jetzt ändern und was passiert. Und da kann es wieder ganz andere Nationen geben oder ganz andere Springer, die auf einmal vorne dabei sind, weil dieses Jahr wurden durch die Anzugsregelung eher die athletischen Springer mal belohnt. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt oder ob sie einfach so weitermachen. Es hat mal jemand schön gesagt, die fallen vom hohen Ross und galoppieren auf dem dreibeinigen Esel weiter. Ich hoffe, sie machen
Den
es nicht.
kannte ich nicht, der ist ja überragend,
Ja, den
also
hatte ja auch ein
der
guter.
kommt ins Flugshow-Poesie-Album auf
Ja,
jeden Fall,
aber es ist nicht
ja.
mein Spruch. Also ich habe ihn auch nur.
Ah, sehr
Und den fand
gut.
ich so treffend und der passt in vielen Sachen gerade überhaupt. Und ja, da hoffe ich. Und so hat es ja die FIS bisher gemacht. Also so war es ja nach der WM eigentlich.
Ja, dann Grüße an den Urheber, wer auch
Ihr kennt
immer.
den Thorsten von Wege. Ob er
Ah,
so
Thorsten.
Urheber ist, aber
Ja.
er hat mir den mal so schön gesagt.
Ja, aber
Und
das passt zu ihm. Das
ja.
passt zu ihm und seiner manchmal losen Zunge. Sehr gut.
Genau.
Gefällt mir überragend. Wir kommen noch zur Auswertung des Tippspiels. Und wie gesagt, wir haben uns da in dieser Saison nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also ich glaube, so schlecht wie dieses Mal waren die Punktzahlen in unserer Historie noch nie. Und leider muss ich auch mit dir anfangen, liebe Uli, denn was du dir da zusammengetippt hast, das war leider nicht besonders gut. Also bei den Herren hat es zu 4 Punkten gereicht. Mit dem Gesamtweltcup-Tipp Halvor Egner-Granerød, Stefan Kraft und Ryuyo Kobayashi. Und dem Nationencup Norwegen, Österreich und Deutschland. Bei den Frauen waren es sogar nur 3 Punkte. Das damit, dass du Katharina Schmid auf die 2 getippt hattest und Österreich und Norwegen auf die Plätze 2 und 3. Dementsprechend leider in dieser Saison nur der 5. Platz für dich.
Ja, aber ganz so schlecht. Es waren wenigstens ein paar Nationen dabei und ein paar Namen. Also ich hatte es noch schlimmer gedacht. Ich wusste mich auch nicht mehr, wie ich getippt habe. Und ich habe
Ja.
mich zu sehr nach Klingenthal verlassen. Und ich habe ja noch gesagt, auch wenn sie manipuliert haben oder wie auch immer, die Norweger hätten es ja wenigstens zur WM gezeigt, dass ich die Männer gar nicht so ohne Grund auf der Rechnung gehabt hätte.
Ja, das stimmt wohl. Auf dem 4. Platz, die liebe Julia, Grüße gehen raus an dich. Die hatte im Nationencup der Herren tatsächlich alle 3 Nationen auch in der richtigen Reihenfolge mit Österreich, Deutschland, Norwegen. Das passt also auf jeden Fall. Bei den Damen hatte sie Katharina Schmid auf der 2 und Österreich und Deutschland auf den Plätzen 1 und 2. Das sind dann entsprechend 13 Punkte und somit der 4. Platz. Der 3. Platz geht in dem Fall an meine Wenigkeit. Ich hatte Stefan Kraft als Gesamtweltcupsieger, hat nicht sollen sein. Aber die Nationen im Nationencup der Männer hatte ich richtig. Und bei den Frauen, gut, hatte ich Katharina Schmid als Gesamtweltcup-Siegerin. Es hat nicht ganz gereicht. Und den Nationencup Österreich und Deutschland auf dem Podium. Der 2. Platz geht an unseren Schweizer in der Runde. Und damit kann sich Tobi insgeheim schon mal freuen. Er hat das Ding in dieser Saison abgesahnt. Der Andi hatte auch alle 3 Nationen im Nationencup der Männer richtig. Dazu hat er Stefan Kraft auf die 1 getippt. Und bei den Frauen hatte er tatsächlich Katharina Schmid auf der 3. Und Norwegen und Österreich auf den Plätzen 1 und 3 im Nationencup. Somit 15 Punkte für ihn, Platz 2 und ganze 17 Punkte, ja, an den Kollegen Tobias Ruf. Auch den Nationencup der Männer richtig getippt. Auch Stefan Kraft auf der 1 gehabt. Bei den Frauen auch Katharina Schmid auf Platz 1 getippt. Aber wo der Unterschied dann herkam, im Nationencup Deutschland auf der 1, hattest du noch richtig in Erinnerung, und Österreich auf der 3. Somit 17 Punkte und damit meinen herzlichen Glückwunsch an dich, lieber Tobi. Du hast das Tippspiel in dieser Saison gewonnen.
In Heinzi wie Trust. Ja. Ich war von dem Gespräch mit dem Heinzi so euphorisiert, dass ich das ins Tippspiel transportiert habe. Und ja, ihr seht, mit der Power unseres Heinzis ist alles möglich, selbst dass ich hier nochmal ein Tippspiel gewinne.
Ja, wir müssen nochmal an die Punkteverteilung das auch nochmal überlegen,
Ja, oh,
strategisch. Ich glaube, da haut
ja.
was nicht hin.
Uli und ihre Punkteverteilung. The Name a Better Love Story, ja. Überragend. Ja, war auf jeden Fall wieder sehr, sehr spaßig. Was vor allem dann natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, auszuwerten, wäre die Bonusfrage gewesen, wenn sie denn zum Einsatz gekommen wäre, de facto, als Stichtipp. Da haben wir ja getippt, wie viele unterschiedliche Siegerinnen und Sieger es in dieser Saison gab. Ich habe erwähnt, es waren 16 insgesamt. Da, Tobi, hättest du ganz tief ins Klo gegriffen, weil du hattest 23. Also das wäre gar nichts gewesen. Da bin ich mit meinen 18 tatsächlich noch am nächsten dran gewesen. Ich habe einfach die Zahl aus dem Vorjahr übernommen. Hat mir dann aber auch nur bedingt weitergeholfen. Ja. So ist das. So, dann sind wir jetzt am Ende einer langen Saison angekommen. Am 14. April geht auch die Flugshow-Saison 2024-2025 zu Ende. Ich darf mich in allererster Linie bedanken bei allen, die uns treu geblieben sind, uns so fleißig zugehört haben, uns so coole und interessante Fragen und Nachrichten geschickt haben. Es war ein Fest wie jeden Winter. Ich bin jetzt aber auch froh, wenn mal ein bisschen Pause ist. Und dann übergebe ich noch das Wort an dich, liebe Uli, die ja auch sehr, sehr fleißig in dieser Saison bei uns am Start gewesen ist. Eine Dauerbrennerin, könnte man ja fast sagen.
Ja, hat sich zum Anfang gar nicht so angedeutet, aber irgendwann war ich dann ganz oft dabei. Nein, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich ja auch immer, dadurch dran zu bleiben und hoffe, euch gefällt es da draußen und dass ihr fleißig uns zuhört und ja, wir uns dann nächste Saison genauso viel wieder hören.
Ja, kann ich mich absolut nur anschließen. Und Tobi, hast du noch abschließend ein paar warme Worte uns zu hinterlassen?
Ich habe noch ein paar warme Worte und auch eine. Ja, Veränderung, Hausmitteilung. Ja, es hatte sich ja, im Endeffekt schon angedeutet. Es ist bei mir beruflich so, dass zusätzliche Aufgaben hinzugekommen sind in meiner Tätigkeit als Sportjournalist, dass jetzt die Olympischen Spiele für mich anstehen, wo ich vor Ort sein darf und dass der nächste Winter für mich extrem intensiv und umfassend und anstrengend wird. Und ihr habt mir ja hier jetzt im Endeffekt immer den Rücken freigehalten, aber ich hatte mit Luis rechtzeitig schon auch gesprochen, dass meine Zeit hier als Co-Host der Flugshow mit der heutigen Folge zu Ende geht. Aber es wird sich für euch da draußen im Endeffekt nicht viel ändern. Wenn immer es mir die Zeit ermöglicht und ihr mich dabei haben wollt, werde ich hier als Gast im Endeffekt mit erscheinen und auftreten. Aber diese alte Rollenverteilung, die wir die letzten Jahre so hatten, die kann ich im Endeffekt einerseits aufgrund der veränderten beruflichen Lage nicht mehr umsetzen. Und ich muss dann ehrlich auch sagen, mir wird es in so einer Wintersportsaison an manchen Stellen auch zu viel und habe mir da auch tatsächlich ein bisschen zu viel aufgeheizt und war wirklich mental an vielen Punkten an der Grenze. Und ich will nicht riskieren, dass irgendwann die Grenze überschritten wird, weil dann sind wir in Bereichen, wo wir wirklich von Themen wie Burnout oder sowas sprechen. Ich bin da sehr vorsichtig und will es da im Endeffekt auch nicht drauf ankommen lassen. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle Verständnis für diese Entscheidung habt. Wie gesagt, Luis, mit dir hatte ich ja da schon länger drüber gesprochen. Du hast das auch sofort positiv aufgenommen. Dir natürlich erstmal vielen herzlichen Dank für das Verständnis und ja, vielen Dank an dich, an alle, auch Uli. Du warst sehr oft zu hören und hast mir da natürlich auch entsprechend viel mit abgenommen in dieser Saison. Und ja, deswegen ein wilder Ritt, mein Lieber, ja, der
Ja.
vor einigen Jahren begonnen hat. Und jetzt haben wir 5 Saisons gemacht, oder?
Das ist die fünfte gewesen, ja, korrekt.
Fünfte Saison. Und ja, hat ja als Dreierprojekt auch angefangen mit Gernot damals noch. Und als es mit Gernot dann zu Ende ging, waren wir noch zu zweit. Und dann haben wir uns aber, und das war mir auch schon immer ein Anliegen, weil ich schon auch vor 1, 2 Jahren gespürt hatte, dass ich mich auf so einen Weg hinbewege, wo ich wirklich vorsichtig sein muss und auch auf mich selber ein bisschen achten muss. Und da war es mir schon auch wichtig, dass wir uns genau dieses kleine, schöne Team mit aufbauen. Und deswegen übergebe ich jetzt für das Flugschauhaus, das im Gegensatz zu anderen Häusern, über die wir schon gesprochen haben, fertig und bezugsfähig ist. Und Luis lässt mich ausziehen, ist jetzt der alleinige Hausherr, aber ich hoffe, es ist ein Gästezimmer für mich bereit, in das ich dann das ein oder andere Mal in der kommenden Saison auch einziehen darf und zu Besuch kommen darf. Und genau, möchte mich natürlich, Luis, auch wenn es jetzt wirklich kein Abschied ist, möchte ich mich bei dir herzlich bedanken für die letzten 5 Jahre, dass ich mit dir diese schöne, feine Sendung auf die Beine stellen durfte. Und ja, viel erlebt, viel geredet, viel diskutiert, viel schöne Momente gehabt, viel gelacht, auch hitzige Diskussionen gehabt, aber schön, hat mir immer Spaß gemacht, dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an Gernot noch, dann an unser neues Team, Uli. Dich habe ich ja tatsächlich hierüber auch auf skispringerischer Ebene kennengelernt, war mir immer ein großes Vergnügen. Vielen Dank auch an dich, natürlich an Andi und an Julia, die uns da auch fleißig immer begleitet haben, an alle Interviewgäste, natürlich an alle da draußen, die uns zuhören und unsere Community hier bilden. Ohne euch wäre es ein Schmarrn, dann wird man das nicht hier machen. Deswegen, ja, mein herzliches Dankeschön an euch alle und ja, wir hören uns natürlich wieder, aber auch im Jingle wird es nicht mehr heißen, die Flugshow mit Luis Holoch und Tobias Ruf, sondern mit Luis Holoch und Gästen. So war, glaube ich, der Stand. Luis, wenn sich
Ja.
daran was geändert hat, darfst du gerne nochmal übernehmen. Aber als Host war's das von meiner Stelle.
Ja, also kann ich jetzt gar nicht so viel ergänzen, korrigieren, sowieso nicht. Und es ist natürlich immer ein Gästezimmer, Gästebett für dich bereit, lieber
Schön,
Tobi.
das freut mich.
Ich freue mich ja im Übrigen auch darüber, wenn mir auch jemand den Rücken frei hält, so ist es nicht. Deswegen will ich jetzt mal, werde ich mich in den nächsten Tagen und Wochen mal sortieren und schauen, wie ich das Ganze zukünftig auf die Beine gestellt bekomme. Ist natürlich viel schöne Verantwortung, die mir jetzt noch mehr zuteil wird. Sicherlich auch noch ein bisschen gestalterischer Spielraum, aber wie gesagt, Das ist es jetzt nicht von uns gewesen. Also falls da jetzt jemand Befürchtungen haben sollte, eben weil wir so ein cooles Team haben und ich mich da in dem Sinne auch bei euch beiden sowieso, aber auch natürlich bei Julia und bei Andi recht herzlich bedanken möchte. Wir haben es ja bis auf eine Ausnahme immer geschafft, mindestens zu zweit zu sein. Das ist ja auch schon mal ein cooler Erfolg und so geht es dann hoffentlich auch weiter. Aber wie gesagt, jetzt schnaufen wir alle erstmal ein bisschen durch, kurieren uns aus. Wir sind alle in den letzten Wochen krank gewesen. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen und deswegen ist jetzt erstmal eine Weile Funkstille, aber ihr werdet dann zu gegebener Stelle von uns hören. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an euch beide, an euch alle da draußen. Und ja, wenn du dich schon verabschiedest, lieber Tobi, dann würde ich dir jetzt nochmal ein letztes Mal unser geliebtes Motto auf. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Saison und bis demnächst.
Jawohl, dann letzte Sendung als Host der Flugshow. Ich bin gelandet, aber ihr da draußen fliegt's weiter und zwar soweit es geht. Danke, ciao.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.